Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga fast live, heute fast in Bestbesetzung. Wow, das wird ein großer Spaß. Seid ihr ready? Ja.
Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.
Da klingelt auch das Telefon. Willst du nochmal rangehen?
Oh.
Nein. Moin Moin, Leute, schön, dass ihr da seid. Das war die Sendung, die hat angerufen, sie geht gerade los. Da ist Nico, schön, dass du da bist, freue mich sehr, Nico, hallo.
Moin.
Man sieht da, bei dir im Regal deine Interessen immer mehr gen Ei wandern, immer mehr Football-Requisiten, der Fußball nur noch als einziges dort oben links vertreten.
Und hier, ach nee, dieses Hirnbild siehst du es nicht, aber
nee.
Hängt auch noch der beste Verein der Welt an der Wand und so. Mach dir keine Sorgen.
Ja.
Mach dir keine Sorgen. Ich bin dabei.
Also ich meine, man sieht man dich in Footballstadien, jetzt hast du da die ganze Zeit und so. Nicht, dass du langsam die Lust am Fußball verlierst. Ich wüsste auch gar nicht,
wieso. Nee, man sieht mich ja auch in Fußballstadien, wie jetzt am Wochenende und demnächst. Es werden auch wieder mehr Fußballspiele.
Ja. Keine Sorge. Da können wir ja nachher nochmal drüber sprechen, denn wir machen heute auch noch eine Folge 2 Bundesliga, unter anderem aufgrund der aktuellen Ereignisse. Deswegen wird eventuell diese Sendung auch ein bisschen kürzer werden. Ja, das liegt dann daran, dass wir noch genug Zeit haben für 2 Bundesliga. Außerdem, mein Name ist Tobias Escher. Die Dreifaltigkeit des Fußballs hier vereinigt und ihr natürlich auch. Und wir machen den Anfang mit den Bayern. Ich finde das schön, dass wir regelmäßig die Bayern zum Meister küren, um sie dann regelmäßig wieder in den Titel abzunehmen.
Niemand jinxt so schön wie wir.
Ja, niemand jinxt so schön wie wir.
Ende werden sie Meister.
Am Ende werden sie Meister, ja, aber lass uns doch die Spannung so lange wie es geht aufrechterhalten. Wir müssen ja auch Zuschauer irgendwie abholen und das geht am besten dann, wenn die das Gefühl haben, ey, da geht noch was. Da ist noch was zu, da liegt was in der Luft, ich schnupper das. Und es lag tatsächlich für Augsburg einiges in der Luft und so konnten sie 2-1 gewinnen gegen die Bayern, die, und da können wir gleich so 2 Themen miteinander verknüpfen, natürlich quarantänebedingt, ohne einige ihrer Besten. Vornehmlich Kimmich, quasi auskommen muss.
Beziehungsweise in diesem Spiel nur Kimmich. Ja. Und jetzt sind es ja, glaube ich, auch Serge Gnabry, Musiala, Choupo-Moting.
Ja.
Und noch einer,
den ich nicht. Cousins, glaube ich.
Ja, Cousins, stimmt, ja. Aber ja. Der ist ja sowieso, spielt sowieso keine Rolle. Ja. Aber die sind jetzt auch alle wegen nicht geimpft in Quarantäne. Und der FC Bayern verliert immer mehr Spieler. Und die Diskussionen werden immer heißer geführt, was dieses Thema angeht.
Aber, also ich finde trotzdem, wenn man sich die Aufstellung mal anguckt, die da auf dem Feld stand, muss man noch nicht gegen Augsburg verlieren. Also, das war schon auch unabhängig davon, ob Kimmich gespielt hat oder nicht, schon eine recht schwache Leistung dann insgesamt von den Bayern. Da ist eher die Frage, ob dann diese ganzen Themen. Das ist halt immer so diese Frage. Wir haben da ja auch bei der Eintracht drüber geredet mit diesem Hütter-Hickhack. Wie sehr beeinflusst sowas Spieler? Man kann das immer so schwer natürlich als Außenstehender sagen, wie sehr solche Themen, die durch die Medien geistern, einen Spieler schlechter machen oder ein Team schlechter machen. Aber offensichtlich scheint es da immer wieder Korrelationen zu geben zwischen dem, was in der echten Welt passiert und die Leistung der Spieler. Also das sind einfach so hochgezüchtete Sportmaschinen, wie so Rennpferde, dass jede Form von Ablenkung schon Prozentpunkte vermutlich einbüßen lassen und dann sowas vielleicht doch erklärbar ist.
Ich glaube, wir sind ja auch alle so mittlerweile, dass jeder eine Meinung zu diesem Thema hat, zum Thema Impfung und nicht geimpfte Menschen. Und da schlagen ja die Gefühle immer höher, so was nicht geimpfte Menschen angeht. Warum sollte das in einem Fußballverein anders sein? Also ich glaube nicht, dass da jetzt jeder Bayern-Spieler super glücklich war, dass Kimmich spontan ausgefallen ist. Und
Sabitzer.
Sabitzer, aber der wirkte auf dem Feld auch nicht ganz so glücklich, wenn du das Spiel angeguckt, dass das wirklich nicht gut war. Also er wirkte wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft. Von seinen Bewegungen in der Offensive, halt von seiner Positionsfindung, Zusammenspiel mit Goretzka war nicht gut. Und er hatte auch noch diesen wirklich blöden Fehler zum 0-2 gemacht. Also da kann man ja auch da wieder die sportliche Brücke schlagen zu dem Kimmich-Ausfall, dass sein Ersatzmann Sabitzer eben noch nicht angekommen ist.
Aber unabhängig davon, ob ich das jetzt gut finde mit Kimmich oder nicht, wenn ich in dieser Mannschaft bin, was weiß ich, bin Leon Goretzka und mein Nebenmann ist nicht geimpft, kann nicht spielen. Aber wenn ich da auf dem Platz bin, dann bringe ich doch trotzdem meine Leiste. Also ich spiele doch da nicht die ganze Zeit. Dieser Zweikampf. Aber was ist mit Kimmich? Der hätte den eigentlich machen müssen. Ich mach den nicht. Das war eigentlich Kimmichs Zweikampf. Aber der ist jetzt nicht da. Dann macht ihn halt keiner.
Ja, das sagst du so. Aber ich glaube, Fußballer sind sowieso wie hochgezüchtete Rennpferde. Also die kleinste Ablenkung
kann schon Prozentpunkte
kosten. Hat dir gefallen. Aber es ist einfach nur meine, das ist einfach meine Meinung. Das ist einfach
eine richtig gute Analogie auch.
Ich finde, du hast schon recht. Also man kann es schwer auf dieses eine Spiel dann beziehen und sagen, jetzt deswegen haben sie dann nur verloren. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so mittelfristig schon so für Diskussionen, ein bisschen Stress in der Kabine sorgt. Und ich glaube, es lebt sich leichter, wenn du halt miteinander gut klarkommst und die Siege feierst, wie sie kommen. Und dann eben nicht überlegen musst, okay, jetzt fallen wieder 5 Spieler aus. Oh Mann, Alter, ey. Wieso sind die denn nicht geimpft? Und da gibt's ja dann auch Leute, die sich dann vielleicht sogar gegen einfach nur, also obwohl sie es gar nicht wollten, geimpft haben, impfen lassen, sich sagen, jetzt, was soll denn das? Sie machen diese Idioten das nicht so.
Ja, also, möglicherweise, ne?
Ist ja wie überall, also es ist ja wie überall, glaube ich.
Ja, übrigens, die Bayern haben sich dazu entschlossen, weil sie es dürfen, den nicht geimpften Spielern, die in Quarantäne müssen, das Gehalt nicht auszuzahlen. Das bedeutet jetzt in dem Fall von Kimmich, wenn er 2 Wochen in Quarantäne muss, dann werden ihm 2 Wochen Gehalt abgezogen.
Was also aber auch,
halbe Monatsgehalt.
Was aber auch daran liegt, dass sie das Geld nicht wiederbekommen. Weil bisher, bis zum 1. November war es so, dass der Arbeitgeber den Lohn sich vom Gesundheitsamt wiederholen konnte, wenn jemand vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt wird. Und seit dem 1. November gilt das nicht mehr für Ungeimpfte.
Ja.
Das heißt, sie kriegen einfach das Geld nicht wieder. Das wird jetzt, glaube ich, jeder Fußballverein so handhaben.
Ja, mal gucken, ob das irgendwas bewirkt. Ich meine, merken die das, wenn sie 2 Wochen kein Geld bekommen?
Aber es wäre ja eigentlich aus Kimmichs Sicht fast schon schlimmer, wenn er sich deswegen impfen lässt, weil dann sagen alle, ja, okay, kaum geht's um seine Kohle, lässt er sich impfen. Also eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, dass er jetzt deswegen sich impfen lässt. Das würde ja irgendwie dem Image noch mehr schaden, als dass es hilft wahrscheinlich.
Vielleicht ist das aber auch alles von langer Hand geplant, Nico, dass sie gesagt haben, pass auf, Kimmich, du lässt dich nicht impfen. Und dann, wenn der Druck hoch ist, dann änderst du deine Meinung und bist dann ein Vorbild für alle anderen, die dann auch ihre Meinung ändern können, oder?
Ja, solange er nicht losläuft und nach Österreich fährt, um an Demonstrationen teilzunehmen, ist es ja immer noch ein Thema, was Bayern München so ein bisschen im Rahmen halten kann. Und dann ist ehrlicherweise das, was sie jetzt gemacht haben, ja schon auch ein klares Statement, denn man darf ja nicht unterschätzen, dass das, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben und mit den Ausläufern Bayern ja das ist das Erste, was Bayern seit 10 Jahren wirklich nachhaltig mal ein bisschen erschüttern kann, wenn dir aufgrund von der Impfung-Nicht-Impfung-Situation einfach 5 Spieler im Kader fehlen jede Woche. So, das kannst du dann nicht kompensieren und dementsprechend wird man dann jetzt, glaube ich, rigoros dagegen vorgehen, wie das Bayern München immer macht. Und das heißt in dem Fall dann einfach auch Kimmich bestimmt nicht nur das Geld wegzunehmen, sondern eben auch, jetzt gehe ich 100% aus, erheblichen Druck intern zu machen, dass er versuche jetzt Uli Hoeneß zu zitieren, wie er es gesagt hat, seine Scheiße geregelt zu bekommen.
Wem zitierst du?
Das hat Hoeneß so gesagt?
Hoeneß.
Ja, das hat Hoeneß so gesagt, wenn er noch
im
Doppelpass gesessen hätte.
Ja, ich finde tatsächlich, jetzt bei Augsburg, das ist so wie so ein kleiner Test, ne? Also tabellarisch ist das jetzt noch kein Drama, sie sind immer noch Erster, kleiner Ausrutscher. Aber stellt euch mal vor, das passiert im Halbfinale der Champions League. Kimmich darf nicht spielen oder andere, die nicht geimpft sind, dürfen nicht spielen und die Mannschaft verliert deswegen oder so, ja. Und dann,
das meine ich.
Ne, dann ist natürlich auch die Situation in der Kabine sicherlich eine ganz andere, weil dann geht's wirklich um die wichtigsten Titel, wo auch ein Fußballer nicht jedes Jahr die Chance hat, diesen zu gewinnen. Ja, da, ich glaube, dann.
Ja. Und wir vergessen nicht die 100.000 Kickbase-Benutzer,
die Kimmich zum Beispiel haben.
Ja. Und in die Röhre schauen. Das ist in der Tat eine nicht so tolle Entwicklung.
Man muss da gar nicht so weit gehen. In 2 Wochen ist das Dortmund-Spiel. Die tabellarische Situation ist jetzt ja so, dass das durchaus ein nicht ganz unwichtiges Spiel ist.
Ja. Und man darf halt nicht vergessen, wir haben ja auch im Rahmen dieser Sendung schon häufiger drüber geredet, die Bayern haben natürlich einen Top-Kader, aber in der Breite vielleicht dann manchmal, zumindest nicht auf jeder Position, so besetzt. Man hat es jetzt gesehen, Sabitzer, ohne jetzt schon finalen Urteil über ihn fällen zu wollen, aber jetzt hatte er die Chance, von Anfang an zu spielen und hat nicht überzeugt, nicht mal annähernd. Die Kaderbreite ist dann auch nicht so krass bei den Bayern, zumal Goretzka immer mal wieder ausfällt mit Verletzungen. Kimmich ist ja schon, also jetzt mal ganze Impfthema beiseite, einer der wichtigsten Spieler in dieser Mannschaft und einer der am schwersten zu ersetzen. Deshalb spielt er ja eigentlich auch. Als einziger ist er ja quasi von jeder Rotation ausgenommen. Also das ist schon ein Spieler, ich glaube, wenn jetzt Nianzou nicht geimpft wäre, dann hätten wir diese Diskussion in der Stärke nicht. Aber mit Kimmich ist das natürlich schon ein krasses Thema.
Zumal er ja wohl auch nicht trainieren kann, ne? Also es ist ja nicht nur, dass er nicht spielt, sondern
stimmt,
aus dem Trainingsrhythmus auch.
Tatsächlich,
raus. Ja. Er hat jetzt 4 Wochen zu Hause gesessen. Also wenn er rauskommt, weil er jetzt 2 Wochen in Quarantäne, jetzt wieder in Quarantäne, Da kannst du nicht so viel machen. Also kannst schon fit bleiben, aber das ist natürlich was anderes, als wenn du mit der Mannschaft.
Ja, aber Spielpraxis hast du nicht. Das ist schon mal.
Nee, das hast du nicht, klar. Ja. Vielleicht auch eine gute Pause dann. Kannst du wieder so rumdrehen und sagen, Kimmich, der jetzt EM durchgespielt hat, der halt immer durchgespielt hat, kriegt jetzt mal die Pause, die er sich sonst nicht gönnen würde. Aber optimal ist das nicht.
Du darfst natürlich auch eine Sache nicht vergessen. Dadurch, dass er nicht geimpft wird und wenn wir gucken, wie momentan die Inzidenzen steigen und der Winter kommt und Weihnachten kommt, die Chance, dass der sich einfach ansteckt, ist einfach auch noch mal gegeben. Das heißt, das kommt dann noch obendrauf irgendwann. Wenn er dann nämlich noch irgendwann Corona hat und du weißt nicht, wie der Verlauf sein wird, gehen wir mal davon aus, er wird vielleicht nicht so heftig sein, aber dann ist er trotzdem, dann fällt er auch noch mal aus.
Ja.
Aber dann ist er genesen. Und dann kann er endlich in 2G-Clubs.
Aber das, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es an der Mannschaft spurlos vorbeigeht, weil die müssen halt in jedem Interview Fragen dazu beantworten. Mhm. Du gewinnst halt gegen Hoffenheim 4-0, spielst ein geiles Spiel und nachher halt reden halt alle nur über Kimmich und jeder Spieler und der Trainer wird halt auf der Pressekonferenz nur noch nach diesem Thema gefragt. Nagelsmann kann ja gar nicht mehr über Fußball reden, weil in jeder Pressekonferenz kommen erstmal 5 Fragen zu diesem Thema. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dann nervt und dass es dann deine Grundstimmung einfach senkt, dass du nicht ganz diese 100% in die anderen Arbeitsbereiche, die du hast, stecken kannst, die du vielleicht sonst reinsteckst. Weil du eben dieses Thema noch irgendwie abmoderieren musst, auch gegenüber der Mannschaft.
Ja, definitiv. Kann ich mir auch gut vorstellen. Inwiefern das jetzt ursächlich war für diese Niederlage gegen Augsburg, weiß ich nicht. Lass uns nochmal über Augsburg auch reden. Mhm. Weil ich finde nämlich, dass sie das sehr gut gemacht haben. Die haben sich nämlich nicht versteckt und wie das Kaninchen vor den Bayern, das passiert ja auch sehr oft, sondern diesen Rausgang haben sie gesagt, ey, wir haben Spaß heute und versuchen mal, was geht. Und sind dann ja auch 2-0 in Führung gegangen und haben dann trotz des Anschlusstreffers vor der Halbzeit dann das auch, finde ich, gut nach Hause gespielt. Also sind dann auch nicht eingebrochen, haben das im Kollektiv echt gut gemacht und so, dass man, denke ich, bei aller Diskussion über die Bayern eben auch Augsburg mal lobend hervorheben muss.
Was ich bei Weinzierl immer gut finde, ist, dass er hat ja gegen die Bayern auch gar nicht die schlechteste Bilanz. Er hat ja auch schon in der Vergangenheit mit Augsburg da gar nicht schlecht ausgesehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Weil er auch immer nicht den Fehler macht, er lässt zwar defensiv spielen und seine Mannschaft hat dann nicht mehr als 20% Ballbesitz gegen die Bayern, aber er macht nicht den Fehler, halt nur diese Kämpfertypen aufzustellen, sondern er weiß, wenn wir dann mal den Ball haben, brauchen wir so 2-3 Spieler, die eben auch sich im 1-gegen-1 durchsetzen können, die eben auch einen Pass spielen können. Und wenn du das Mittelfeld dir anguckst, Pedersen, Caligiuri auf Außen und dann im Zentrum Dorsch, Meier, das ist schon.
Die das sehr gut gemacht haben.
Ja, die das sehr gut gemacht haben. Das ist aber auch schon spielstarkes Mittelfeld. Also, das ist nicht das, wo du jetzt klischee-mäßig denkst, das ist mein, ich will spielen gegen Bayern Mittelfeld.
Ja, wobei Dorsch ist schon auch spielstark, aber Dorsch ist halt einfach eine Kämpfersau.
Ja, klar.
Auch, ne? Also, der macht richtig viel Meter, der geht in die Zweikämpfe rein. Erinnert mich so ein bisschen an Kimmich. Nur natürlich nicht ganz so. Aber
er hätte andere Trainer gegeben, die hätten dann Grüße und Moore weg aufgestellt in diesem zentralen Bereich und halt nicht dann gesagt, ich gehe jetzt mit Meier in das Spiel rein, der ja auch noch sich finden musste lange Zeit. Und. Das fand ich schon beeindruckend, weil sie dann eben auch, wenn sie mal dann einen Konter setzen konnten, die Ballsicherheit hatten, um eben diese Pässe dann vorne reinzuspielen. Dann konnten Hahn, Zekiri und auch Pedersen mit ihrem Tempo dann ein Stück weit was machen. Also das fand ich schon eine gut gewählte Taktik. Auch wenn klar, wie bei jedem Spiel, das die Bayern gewinnen, kann man sagen, in 5, 6, 7 von 10 Fällen gewinnen sie das normalerweise, weil sie hatten ja auch jetzt hier ein deutliches Chancenplus. Mhm. Aber muss man Augsburg-Leistung deswegen nicht schmälern.
Absolut. Ich würde gerne mal einen Blick auf die Tabelle werfen, weil das für beide Enden nämlich Auswirkungen hat. Schauen wir uns die mal gemeinsam an und dann werden wir nämlich feststellen, die Bayern sind nach wie vor auf Platz 1, aber der Vorsprung auf Dortmund ist auf einen Punkt geschrumpft, was natürlich auch aufgrund des nahenden Aufeinandertreffens interessant ist. Ja, und man muss auch sagen, man hat ja gesagt, ey, Dortmund ohne Haaland, ohne Guerrero und so weiter, müssen die da vielleicht jetzt abreißen lassen und verlieren da wichtige Punkte. Fast das Gegenteil ist so ein bisschen der Fall. Also Dortmund, auch reden wir gleich noch drüber, wenn es jetzt teilweise ein Schleppen ist, aber sie schaffen es, die Punkte zu holen und sind jetzt eben dicht dran. Danach ist schon ein großes Loch auf Freiburg. Aber unten ist es eben auch sehr interessant, weil Augsburg, und das war ja wirklich ein Sieg, mit dem man nicht rechnen konnte, wobei Frankfurt hat es ja auch geschafft, hat sich jetzt auf Platz 15 mit 12 Punkten da geschoben. Und Stuttgart wiederum, die jetzt auch in Dortmund gespielt haben, da sind wir wieder, sind auf dem Relegationsplatz. Also das war für Augsburg ein unerwarteter Segen, der aber auch sehr, sehr wichtig war im Abstiegskampf. Um das nochmal eben tabellarisch einzuordnen. Gut, dann würde ich sagen, galoppieren wir ein bisschen weiter und bleiben direkt in Dortmund, ne? Mhm. Wo wir schon da sind. Ja, Nico, hast du das Spiel gesehen? Dortmund, bist du, haben die Dortmunder dich überzeugt oder war es für dich eher so ein nochmal davongekommen?
Also, dass es immer bei Dortmund diese Phasen gibt, in denen sie Spiele nochmal herschenken, das ist ja gang und gäbe. Was sie halt so ein bisschen auszeichnet bisher in dieser Saison, dass sie eine gewisse Ruhe und Souveränität behalten und das Spiel nochmal umdrehen und gewinnen. Und genauso habe ich das eigentlich auch wahrgenommen, nachdem es eigentlich erst für mich aussah wie ein Spiel, das Dortmund schon ganz gut im Griff hat, verlieren sie den Faden und der Ex-Stuttgarter sorgt dafür, dass sie nicht auch noch in Rückstand geraten und das vielleicht sogar ganz kippt, um uns am Ende dann aber noch zu 3 Punkten zu bringen. Bei der ganzen Verletzungsmisere oder fehlenden Spielern, was du schon gesagt hast, ist, finde ich das alles ganz schön beeindruckend, wie sie das gerade machen. Kann mir aber auch bis auf ein mentales Thema ist auch noch nicht ganz so genau erklären, woran es liegt, weil der Fußball, den sie spielen, der verändert sich ja nicht so, aber es scheint in den Köpfen ein bisschen besser zu funktionieren, wenn der Gegner Tore macht.
Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich fand, also klar, Dortmund, man muss es immer sagen, ne, wer da gefehlt hat, aber Guerrero zum Beispiel war wieder da von Anfang an gespielt, sehr, sehr wichtig. Haaland fehlt natürlich weiterhin, aber ansonsten, wir haben es gerade bei den Bayern gesagt, ist das eine sehr gute Mannschaft, die Dortmund aufs Feld schicken konnte. Und da muss ich sagen, war das nicht so souverän gegen Stuttgarter, die völlig außer Form sind, die jetzt auf einem Relegationsplatz sind, durchgereicht worden sind, mit 10 Punkten haben wir gerade gesehen, meine ich. Und dafür, finde ich, hat sich Stuttgart, die ja immer noch die wesentlich dramatischeren Verletzungssorgen haben im Vergleich jetzt auch mit Dortmund, die haben sich sehr gut verkauft, die haben das gut gemacht, die haben gar nicht so viel zugelassen, stand zwischendurch ja auch lange 1-1 und haben dann erst in der 85. dann noch einen Treffer kassiert nach einer eigenen Ecke, ja. Also Stuttgart ist in der Ecke und hat eine Ecke und rennt dann auswärts beim Stand von 1-1 kurz vor Schluss in den Konter, wodurch dann das 2-1 entsteht, was sehr, sehr ärgerlich ist. Aber ich fand tatsächlich, dass sich Stuttgart sehr gut verkauft hat und dass es ein bisschen, auch wenn das natürlich jetzt ein Rückschlag ist, aber dass es auch ein bisschen Grund zur Hoffnung gibt, weil sie eben nicht untergegangen sind in Dortmund.
Ja, die müssen so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht, wie Ralf das immer so schön sagt, die ganze Zeit gelobt werden und dann absteigen.
Na, gelobt werden sie ja nicht in letzter Zeit.
Naja, aber so Verhaltenslob, also dass man sagt, es war gar nicht so schlecht, ne? Das bringt denen halt am Ende dann nichts, wenn du dir jetzt die Tabelle anguckst und da ist natürlich so ein Sieg von Augsburg, über den wir gerade gesprochen haben, erhöht natürlich den Druck noch mal immens. Und ja, also wir haben ja auch schon oft über diese Verletzungsmisere gesprochen. Man wird wahrscheinlich ein anderes Stuttgart in der Rückrunde dann haben mit Silas, mit Kalajdzic, die dann zurück sind. Aber dann gilt auch schon die Aufholjagd, sage ich mal, Richtung Klassenerhalt. Weil also jetzt als nächstes, die nächsten 3 Spiele sind Mainz, Hertha, Stuttgart. Gerade gegen Hertha ist dann auch noch mal so Mainz, Hertha, Wolfsburg. Sorry. Gerade so gegen Hertha hast du dann schon so einen richtig Entscheid, also beide Vereine, die enormen Druck haben, das musst du eigentlich gewinnen. Ja, und gegen Mainz und Wolfsburg, schwierig. Ne? Also ich finde auch, dass sie es nicht schlecht gemacht haben gegen Dortmund und Dortmund oder umgekehrt Dortmund sich schon schwer getan hat und man sich immer nur so ausmalt, wie wäre Stuttgart, wenn die wirklich ihre volle Schlagkraft beisammen hätten, dann wäre das sicherlich nochmal ein anderer Schnack. Aber so funktioniert es halt nicht. Am Ende fehlen halt die Punkte und 10 Punkte bislang ist natürlich sehr, sehr wenig.
Was Dortmund natürlich auf der Habenseite hat, ist, dass sie jetzt seit der Haaland-Verletzung leistungstechnisch sehr, sehr viel schlechter dastehen. Also das war wieder kein besonders überragendes Spiel. Sie haben immer Phasen, wo sie Kontrollverlust haben, wo sie Konter hinnehmen müssen, wo sie halt offen stehen, wo du merkst, das Mittelfeld, wenn Bellingham weit nach vorne rückt und Witzel tief ist, dann ist da so eine Lücke, die auch Witzel von der Dynamik her gar nicht schließen kann mehr. Das hast du in jedem Spiel aktuell die Phase. Und zumindest in der Bundesliga, in der Champions League ja gar nicht, aber in der Bundesliga zumindest, bekommen sie aber trotzdem die Ergebnisse. Also sie sind ja trotzdem aus dieser Phase ohne Haaland jetzt bis auf das RB Leipzig-Spiel schadlos davongekommen. Obwohl sie halt in keinem Spiel besonders gut gespielt haben, aber eben dann die Siege holen und in der letzten Minute dann eben noch diesen Tempokonter fahren können. Mit, wo dann Reus das am Ende den veredelt hat. Das hat Dortmund auf der Habenseite, aber ich sehe das halt auch so, dass die momentan von der Leistung her noch nicht überragend sind. Da ist noch vieles im Findungsprozess. Auch wie wollen wir spielen? Jetzt wieder Viererkette, nachdem es ja die Kritik gab von Reus, aber auch da wieder ein Guerrero, der nicht in Form ist und so weiter. Da hast du noch viele Baustellen. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie das jetzt in den nächsten 2 Wochen lösen können, weil jetzt kommen ja die sehr, sehr wichtigen Spiele, Champions League einmal und auch noch in der Liga dann gegen Bayern in 2 Wochen. Jetzt sitzt ans Eingemachte.
Genau. Ich denke, wenn die Bayern ernst machen gegen das Dortmund ohne Haaland jetzt, dem natürlich dann auch gerade so diese Kontersituationen einfach abgehen, ne? weil ich glaube, eigentlich, wenn du in Dortmund gegen Bayern spielst und du hast einen Haaland da vorne drin, der ist sicherlich auch in der Lage, so den Raum zwischen der Kette der Bayern und dem Torwart, den richtig schön zu bespielen und vielleicht die Bayern eben auch dazu zu zwingen, ein bisschen besser hinten aufzupassen und ihn dadurch vielleicht auch ein bisschen offensive Schlagkraft zu nehmen. Und dadurch, dass er jetzt fehlt, ist das gerade, finde ich, gegen so einen Gegner wie Bayern, wo er eben diesen Platz hat, ist das nochmal ein Malus, weil gegen so Gegner, die sich tief hinten reinstellen, das haben wir auch schon häufiger gesehen, da kommt Haaland auch nicht immer so zum Zug, wenn er dann wenig Platz hat, Strafraum eng besetzt ist. So dass, ja, wie gesagt, gegen Bayern würde er den, glaube ich, sehr fehlen. Und ich befürchte schon, wenn die Bayern ernst machen, dass sie dann nochmal in der derzeitigen Form, trotz der Niederlage gegen Augsburg, nochmal ein, zwei Klassen über Dortmund ist. Und dass es eine eindeutige Sache werden könnte, schätze ich mal. Aber das ist natürlich jetzt Spekulation. Aber wichtig ist, und das ist absolut positiv, dass Dortmund in dieser Phase, in der sie nun mal nicht formstark sind, in der Spieler fehlen, sie holen die Ergebnisse. Und das ist auch so ein bisschen anders als vielleicht in den vergangenen Jahren. Sie holen die Ergebnisse und sie bleiben dran an den Bayern. Und das ist absolut positiv.
Ja. Wie gesagt, jetzt eine richtig wichtige Phase gegen Sporting auswärts, gegen Wolfsburg auswärts, Bayern. Wo ja dann auch noch vielleicht sogar ein Spiel mit verminderter Kulisse oder gar keiner Kulisse droht. Also wir haben jetzt ja wieder den Fall, dass es Einschränkungen gibt. Zum Beispiel RB Leipzig wird kommende Woche ohne Zuschauer spielen müssen, weil es ja den Lockdown in Sachsen gibt. Auch das ist ja wieder ein Faktor, der reinspielt.
Das würde mich vielleicht ein Gag an der Stelle machen.
Den Lockdown in Sachsen?
Nee, wegen, dass Leipzig ohne Zuschauer spielen muss, ob das ein Handicap ist. Ich dachte, das ist da vielleicht eingehen irgendwie, aber.
Naja, komm.
Aber im Falle von Dortmund, glaube ich, wäre das gegen Bayern ein Handicap, wenn da 0 statt 60 oder sogar 80.000 im Stadion sind.
Ja, absolut. Ja, so oder so freuen wir uns auf ein spannendes Spitzenspiel mal wieder. Was hoffentlich dann auch die Konstellation hätte, dass Dortmund bei einem Sieg Tabellenführer werden könnte. Das wäre doch zumindest mal bis zum Anpfiff eine spannende Geschichte. Mal gucken.
Davor ist übrigens noch das Spiel gegen Wolfsburg.
Ja.
Ist auch nicht
absolut, ohne. Definitiv. Das ist auch nicht leicht. Unter Kofeld hat sich Wolfsburg ja auch ein bisschen gefangen, ne, Nico?
Können wir doch direkt weitermachen.
Ja. Oder?
Mach ich mal die Einladung jetzt für die Spiele und.
Ja, das passt doch ganz gut. Ich meine, Kofeld ist doch dein Frankfurt sozusagen. Also
ist doch dein bester Freund.
Es bleibt doch nichts mehr von Werder in der ersten Liga außer Kofeld. Jetzt nimm das doch an, die Einladung.
Ja, die erste Liga ist ja aber auch wirklich nicht besonders erbauend. Insofern bin ich ganz glücklich. Aber es ist ein Champions-League-Trainer, was ich an dieser Stelle ganz eindeutig betonen möchte. Etienne, ich habe es immer gesagt, er spielt es und er schafft es mit seinem Team auch, finde ich, überraschend gut aufspielende Bielefelder in die Schranken zu verweisen und zumindest den wichtigen Punkt noch zurückzuholen.
Frag mich, welchem Trainer es zu verdanken ist, dass er Champions League spielt, aber gut, lassen wir das. Ja. Stimmt nicht Kofeld.
Sich selber. Ich selber.
Ja, klar.
Wenn ihr hier weiter rumstichelt, ich hab eine Taktikanalyse vorbereitet. Ich würde mich gerne nochmal in mich gehen. Ja, würde gerne nochmal kurz in mich gehen. Wir machen kurz einen Spot, würde ich sagen. Und was, dann
eine Taktikanalyse zu Wolfsburg?
Gegen Bielefeld,
ja.
Ja. Das wird super. Und aber erstmal machen wir einen kurzen Spot und dann legen wir los, würde ich sagen.
So machen wir das.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Willkommen zurück. Was? Eine Taktikanalyse zu Wolfsburg gegen Bielefeld? In welcher Show gibt's das denn? Bei Bundesliga gibt's das, Tobias Escher, meine Damen und Herren.
Ich mach mich auf den Weg, oder?
Ja.
Okay. Dann geh doch mal kurz hin.
Geh mal dahin.
Hallo und herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von mir, Tobias Escher, und diesem brandneuen LG OLED Evo TV 55 G1, der über 100%ige Farbtreue verfügt. Na, wieso sollt ihr das einem Taktikanalysten glauben? Glaubt es lieber der Prüfungsunternehmen Intertech. Das hat bestätigt, OLED-Fernseher verfügen über 100%ige Farbtreue. Klassische LED-Fernseher kommen nicht auf diese Werte. Wir werden uns heute das Spiel Bielefeld gegen Wolfsburg anschauen, da es hier eine spannende taktische Umstellung gab, die dafür gesorgt hat, dass Wolfsburg einen 0-2-Rückstand innerhalb von 2 Minuten zu einem 2-2-Unentschieden drehen konnte. Wir beginnen mit der Startformation beider Mannschaften. Bielefeld begann in einem klassischen 4-2-3-1, hier in weiß zu sehen. Die Wolfsburger wiederum setzten dem ein 3-4-3-System entgegen. Das spielen sie aktuell unter Florian Kohfeldt meistens von Beginn an. Auch in den vergangenen Wochen habe ich immer wieder erklärt, dass in solchen Systemen die Außenverteidiger weit nach vorne schieben. Die Außenstürmer können dadurch in die Mitte ziehen. Man hat vorne einen 5-Mann-Angriff und hinten einen 3-Mann-Aufbau mit Zweien davor. Was Bielefeld jetzt sehr clever und sehr interessant gemacht hat, ist, dass sie nicht ein klassisches 4-2-1 gespielt haben, in dem Sinne, dass der Zehner zusammen mit dem Stürmer vorne die erste Pressinglinie bildet. Nein, es waren die Außenstürmer, die weit nach vorne geschoben sind und hier eine 1-gegen-1-Situation hergestellt haben gegen die Innenverteidigung. Auch im Mittelfeld hat man sehr nah am Mann gespielt. Auch hier hat man sich so umgeformt, dass man die beiden Sechser von Wolfsburg immer in eine Manndeckung nehmen konnte. Dieses hohe, aggressive, mannorientierte Pressing hat den Wolfsburgern ganz schön zugesetzt. Bielefeld hatte in der ersten Halbzeit und auch nach dem Wiederanpfiff richtiges Oberwasser. Sie konnten immer wieder den Druck erhöhen und Wolfsburg sich häufig nur mit langen Bällen nach vorne befreien, die aber im Nichts landeten. Nun gab es dann nach rund 60 Minuten eine Umstellung. Kevin Mbabu wurde in der Abwehr ausgewechselt. Dafür kam mit Luke Bakio ein weiterer Stürmer. Das heißt, man hatte mit Luke Bakio und Weghorst nun zwei Stürmer auf dem Feld. Hinten wurde die Dreierkette aufgelöst. Es ergab sich eine Viererkette. Und nun kommt der interessante Part. Auch im Mittelfeld gab es eine Umstellung. Und zwar hat man hier auf eine Rautenform umgestellt. Kann man hier sehr gut erkennen. Ein Sechser, zwei Achter, ein Zehner bilden eine Raute im Mittelfeld. Nun hatten die Wolfsburger im Mittelfeld ein Übergewicht. Das konnte aber erst so richtig in Fahrt kommen, weil die Bielefelder sich nicht sofort auf diese Umstellung eingestellt haben. Die Außenstürmer sind weiter nach vorne geschoben und haben versucht, Druck zu erzeugen, nur es gab niemanden mehr, gegen den sie Druck erzeugen konnten. Stattdessen hatte Wolfsburg nun eine Überzahl im Mittelfeld und konnte vor allen Dingen hier über diese Räume sehr schnell in Angriffssituationen gelangen. Nach dieser Umstellung haben die Wolfsburger in 2 Minuten 2 Tore geschossen. Also noch ehe Bielefeld so richtig wusste, wie sie darauf antworten sollen, stand es schon statt 2-0 2-2. Zeigt mal wieder, wie interessant und wie wichtig eine Umstellung sein kann und wie man mit einer richtigen Taktikwahl den Gegner auf dem falschen Fuß erwischen kann, um ein Spiel noch zu drehen. Das war die Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von mir, Tobias Escher, und diesem brandneuen LG OLED Evo TV 55 G1, der über selbstleuchtende Pixel verfügt und dadurch die Farben in unendlichem Kontrast strahlen. Es gibt keine Hintergrundbeleuchtung wie bei klassischen LEDs, sodass hier wirklich ein perfektes Schwarz zu erkennen ist, dadurch wiederum perfekte Farben, und es tritt kein Halo-Effekt auf. Ich kehre zurück ans Bundesliga-Set. Macht's gut.
Dankeschön, dankeschön. Tobias Escher, meine Damen und Herren, wow. Und ich muss tatsächlich sagen, das war inhaltlich total interessant, ganz besonders der letzte Part. Denn es stimmt, was du gesagt hast. In der 61. Minute ist Mbabu ausgewechselt worden für Luke Bakio. In der 62. und ich glaube sogar in der 63. Minute. Ja, also
das war halt wirklich tatsächlich so Auswechslung. Und man hat noch nicht gerade, ich habe noch selber geguckt, was passiert jetzt eigentlich, was ist jetzt die Umstellung? Und dann waren schon 2 Tore gefallen. Und so ging es, glaube ich, Bielefeld auch, dass sie halt erstmal, okay, fuck, wo ist jetzt Luke Bakio, wo ist jetzt, in welchen Raum geht jetzt Philipp plötzlich hin? Wieso ist Arnold da, wo ganz anders als er vorher war? Die waren halt völlig desorientiert und direkt 2 Tore reingepfeffert.
Das ist also ein Geniestreich von Kohfeldt.
Nein, also nein, um Gottes Willen, ein Geniestreich nicht, aber es ist halt, manchmal ist es tatsächlich ja so, dass so eine Taktik, du machst so eine Umstellung, die verpufft halt relativ schnell, weil du es nicht sofort nutzt. Und ich glaube, das müssten halt Bundesliga-Teams auch hinbekommen, dass sie halt in dem Moment, wo sie Umstellungen haben, direkt so, okay, jetzt haben wir Umstellung, jetzt da haben wir 1-2 Minuten Zeit, in denen der Gegner nicht genau weiß, wo wir sind. Mhm. Und jetzt müssen wir ordentlich Gas geben. Und das hat Wolfsburg sehr, sehr gut gemacht halt auch. Dann in dem Moment halt immer sehr, sehr direkt nach vorne gespielt, nachdem sie vorher, haben sie halt das war ein wirklich schlechtes Wolfsburg-Spiel bis zu diesem Zeitpunkt, weil die halt hinten immer wieder Pass.
Ich kann eine Anekdote erzählen. Ich kenne das vom Basketball. Da gibt's ja auch Manndeckung und Zonendeckung. Mhm. Und wir hatten mal ein Spiel, und ich habe nicht mitgekriegt, dass wir von Manndeckung auf Zonendeckung umgestellt haben. Und hab einfach weiter Manndeckung gespielt und hab dann den gegnerischen Aufbau verteidigt. Der stand aber mit dem Ball ganz oben und dadurch hat eine riesen Lücke in der Zone geführt. Ich wurde dann relativ schnell ausgewechselt und belehrt, dass ich offensichtlich nicht den Unterschied zwischen Manndeckung und Zonendeckung kenne.
Was ja gar nicht stimmt.
Was ja nicht stimmt.
Nicht gehört.
Ich hab's halt einfach akustisch.
Also jemand die Kommandos einfach falsch gegeben. Da könntest du ihm ja vielleicht mal sagen, vielleicht kennt er nicht den Unterschied zwischen Kommandos und Flüstern. Ja,
weil es war halt einfach auch ein volles Stadion, ja, in dem wir da in der.
Ich hoffe, der Trainer ist nicht mehr da.
Turnhalle am
ich hoffe, der Turmweg Trainer ist nicht mehr da.
Gespielt haben.
Wahrscheinlich Niko Kovac.
Schwein.
So, was ich fragen wollte. Bielefeld hat dann ja auch reagiert, ne? Sie haben ja dann in der 66. Kunz eingewechselt für Liadis und ja, also auch auf der 6 quasi ein Wechsel. Ja. Ist das einhergegangen mit auch einer taktischen Anpassung?
Genau, ja, das war dann so, ich habe es ja gerade erklärt, anfangs haben halt die Außenstürmer vorne gepresst und sie haben so ein 4-2-1-3 gehabt. Dann haben aber später haben sie es relativ klassisch gespielt, Außenstürmer zurück, klassische Doppel-6, ein Mann davor und dann hatten sie so ein richtiges 4-2-3-1 und standen dann auch dementsprechend kompakter im Zentrum. Mhm. Weil Liadis ist überhaupt sehr starker Spieler. Dass seit der wieder da ist, haben die Amin richtig Gas im Pressing. Aber der kann es halt noch nicht über 90 Minuten so. Und deswegen musste dann auch Kunze kommen, war auch so ein Grund.
Ja.
Okay. Für Bielefeld natürlich, ich habe es jetzt aus der Wolfsburg-Sicht aufgearbeitet, aber für Bielefeld maximal ärgerlich, wenn du halt 2-0 führst, dass du das Ding nicht nach Hause bekommst, weil du dann eben 2 Minuten pennst. Also viel mehr war das nicht. Danach war es wieder ausgeglichen. Aber das ist ja das Wunderschöne am Fußball, dass du 2 Minuten entscheiden können, dass es halt nicht so ist wie bei anderen Sportarten, dass es dann noch weitergeht, sondern diese 2 Minuten, nicht aufgepasst, 2-0.
2-2. Die einen sagen, das ist das Tolle am Fußball, die anderen sagen, das ist das Langweilige am Fußball.
Ja, genau.
Je nachdem.
Ist, genau, das ist der Gegenzug dazu. Gibt ja auch viele Spiele, wo dann eben nichts passiert, ja, und du dann halt 90 langweilige Minuten guckst, für diese eine Minute in der Nachspielzeit, wo die Mannschaft das 1-0 schießt. Und dann denkst du dir, ja, eigentlich völlig unlogisch, aber
es ist geschehen.
Und Zeitaufwand, aber es ist spaßig.
Ja.
Egal.
Ja, total, ich fand es total interessant, weil mir das wirklich geholfen hat, auch dieses Spiel nochmal einzuordnen, denn man fragt sich immer, okay, also Bielefeld macht so ein super Spiel, wie kann das sein, dass die in 2 Minuten auf einmal die Dinger kassieren und vor allem, wie kann das sein, dass Wolfsburg dann nicht noch auf den Sieg geht? Also das wäre doch eigentlich zu vermuten, dass sie sagen, okay, jetzt weiter geht's, aber dass eben eventuell aufgrund der leicht verspäteten Umstellung sich die wieder so neutralisiert haben, dass dann das Spiel einfach ein 0-0-Spiel sozusagen war, in dem Sinne dann 2-2 ausging. Sehr, sehr interessant. Gut, das bedeutet tabellarisch Wolfsburg auf 6 mit 20 Punkten, das lässt ihnen alle Möglichkeiten offen. Sie sind 2 Punkte hinter Freiburg, die auf Platz 3 sind, also Wolfsburg unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt, dem Champions-League-Trainer Florian Kohfeldt, ja, der auch das Wappen noch mal geküsst hat. Da hat man ja gesehen, wie sehr das Wappen noch mal geküsst hat von Wolfsburg.
Und diese Verbundenheit ist einfach schön.
Verbundenheit und dann noch mal wirklich auch so das Grün, die grünen Trikots gestreichelt hat. So.
Das ist schön.
Da wächst was zusammen.
Das war echt schön zu sehen. Und für Bielefeld, ja, da gab es ja bis vor 2-3 Spieltagen dann durchaus auch viel Unruhe. Der Trainer wurde in Frage gestellt, zumindest extern, ja. Jetzt sind sie mit 9 Punkten auf dem vorletzten Platz, aber es ist ein Anschluss da. Das ist das Positive. Sie haben Fürth haben sie hinter sich gelassen und der Anschluss auf den Relegationsplatz und eben auch auf Platz 15 trotz des Sieges Augsburgs ist da. Ne? Also kann mit einem Sieg kann da schon eine Menge passieren. Tabellarisch für Bielefeld kein Grund zur Panik derzeit, oder?
Unten ist ja auch enger zusammengerückt, hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Ja, zwischen Bielefeld und Bochum sind es noch 4 Punkte, also 17 auf 13. Ja. Das ist relativ eng da unten.
Genau, denn Bochum hat verloren, Hertha hat verloren, Augsburg hat gewonnen, Stuttgart hat verloren. So sieht das aus. Köln kommen wir später noch zu. Die sind auch noch nicht ganz.
Wird auch den Trainer ein bisschen gestärkt haben, wahrscheinlich das Spiel, oder?
Den Bielefelder Trainer?
Also, ja, genau. Weil da auch schon lautere Diskussionen um Trainerwechsel gab. Aber es wirkte alles wie, okay, lass mal weitermachen, das klappt schon irgendwie.
Ja, also ich denke auch, dass sie zumindest in einer akzeptablen Position sind. Und da muss man, glaube ich, jetzt, also das ist ja nur meine Meinung, nicht unbedingt über den Trainer reden, aber das sind ja oftmals auch nicht nur die Ergebnisse, ne, die da. Man könnte jetzt ja auch, wenn man es negativ halten will, kann man ja auch sagen, er hat nicht schnell genug reagiert. Er hätte im Prinzip schon, als Luke Bakio sich warm gemacht hat und zum Auswechseln gerufen wurde, hätte er vielleicht ja schon antizipieren können, okay, pass auf, jetzt kommt Luke Bakio, das ist ein Stürmer. Die stellen wahrscheinlich das System um. Lass uns instant drauf reagieren, ja? Oder? Florian Kohfeldt hätte das vielleicht so gemacht.
Ja, du lachst, aber tatsächlich müsste man zumindest von einem Bundesligisten erwarten, dass sie sofort reagieren können auf so eine Systemumstellung. Also, weil sonst würde ja jedes Mal, wenn irgendwo einer von Fünferkette auf Viererkette wechselt oder so, würde es ja Chaos geben. Also, das war schon nicht gut von Bielefeld, muss man an der Stelle auch sagen, dass sie das nicht besser entschärfen konnten, finde ich.
Jetzt mal ernsthaft gefragt, Tobi, sind diese 4 Minuten, sind die zu lang?
Das ist die Frage, das ist die schwer zu beantwortende Frage. Es kommt, muss da natürlich auch mal alles zusammenkommen, wie bei den Toren von Wolfsburg, halt war ja auch ein richtig, ein Matcher war das ja, glaube ich, der das 2-2 gemacht hat mit einem richtig schönen Schuss und beim 1-2 war, glaube ich, ein Luke Bakio-Dribbling, das sehr, 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 sehr gut war. Das kommt ja noch da hinzu. Aber es gibt ja also Beispiele, es gibt ja das berühmte Beispiel, das Spiel damals zwischen Hoffenheim mit Nagelsmann und Streich mit Freiburg, wo die in der Anfangsviertelstunde wirklich 5-mal das System alle beide umgestellt haben. Weil sie halt aber auch, du hast ja gemerkt, die Mannschaften wussten das und waren vorbereitet, wenn der Gegner das macht, machen wir sofort das. Wenn der Gegner wieder das macht, machen wir wieder sofort das. Also das musst du halt, das kannst du halt nicht im Spiel machen, das musst du vorbereitet haben. Und da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass diese Raute so ein Stück weit nicht vorbereitet war auf Bielefelder Seite. Dass die halt geguckt haben, okay, Wolfsburg hat zuletzt 3-4-3 meist gespielt, vielleicht machen die noch ein 3-5-2, vielleicht auch ein 4-2-3-1, aber eine Raute, das haben die nicht im Programm. So, und dass sie deswegen da nicht direkt diese Anti-Rauten-Taktik entworfen haben.
Mhm.
Und das Zweite ist, das muss ja bei den Spielern auch ankommen. Also selbst wenn du es als Trainer siehst, musst du ja dann irgendwie erstmal die erreichen. Das ist ja dann auch natürlich gar nicht so einfach. Das hast du ja gemerkt, wie einfach das war in dieser Phase, wo kein Publikum da war. Da hast du es halt wirklich gemerkt, dass dann sofort halt von außen der Reinruf kam. Die machen jetzt Raute, bitte umstellen auf.
So ja, und so. Das ist halt das Ding, seit der HSV nicht mehr Bundesliga spielt, wissen die nicht mehr, wie man gegen Raute spielt. Gut. Machen wir weiter. Gehen wir in die Hauptstadt. Ne? Gehen wir nach Berlin. Gehen wir nach Berlin. Derby.
Berlin ist rot.
Berliner Stadtderby. Union gegen Hertha. Und ich finde das ja eine der bemerkenswerteren Geschichten der jüngeren Geschichte der Bundesliga, dass das große Hertha, die große Hertha, quasi, ich weiß, das ist jetzt für alle Hertha zu sehr auch, den hängt es zum Hals raus, die Erzählweise. Aber es ist ja nun mal so für uns, es ist ein großer Spaß. Mit diesem ganzen Geld ausgestattet, ist eh schon so der schillerndere Club sozusagen von den beiden und bekommen dieses ganze Geld und schaffen es irgendwie, dass es sportlich einfach überhaupt gar keine Rolle spielt, dieses Geld. Und dann kommt diese kleine Union aus der zweiten Liga, etabliert sich in Windeseile und jetzt kommt es zu einem Derby und eigentlich, also wer hätte sagen können, dass das innerhalb so kurzer Zeit A, zu einem Derby kommt, aber B, unter diesen Vorzeichen, dass Union Favorit ist und das Spiel auch souverän gewinnt. Das ist schon sehr bemerkenswert.
Aber wenn man sich den Kader anguckt, Union hat für mich den besseren Kader. Also wirklich die besseren Einzelspieler, den besseren Trainer, den besseren Kader. Also es kommt noch nicht mal überraschend. Die Frage ist eigentlich, wie, also als Außenstehender, ich weiß ja, wenn jetzt wieder die Hertha-Fans auf die Barrikaden gehen, oh, du hast keine Ahnung, wir haben, die ganze Kohle ging für neue Tastaturen für die Belegschaft raus oder irgendwie sowas. Aber wenn ich mir jetzt angucke, wer da auf dem Feld steht, da fragt man sich schon, also Also, es tut mir leid. What the fuck? Das muss doch eigentlich auch ein Hertha-Fan, muss ich doch auch diese Startelf angucken und sagen, unser Top-Transfer ist Marco Richter vom FC Augsburg oder was? Also, es tut mir leid. Das ist schon, ist auch null Schadenfreude, weil ich hätte halt auch gedacht, dass Bobic, der ja wirklich bei der Eintracht bewiesen hat, ein Juwel nach dem anderen zu entdecken.
Der ist ja fairerweise nicht so lange da jetzt.
Ja, okay, aber also so ganz frei sprechen kannst du den jetzt auch nicht mehr davon. Michael Preetz hat den Kader jetzt auch nicht mehr zusammengestellt. Irgendeiner ist ja da irgendwo. Also ja, der hat ja auch schon 2 Transferphasen jetzt gehabt, wo er was machen kann. Und finde das schon irgendwie alles bemerkenswert da bei der Hertha. Und es kommt auch einfach keine Ruhe rein. Und ich meine jetzt, nach dieser Niederlage, wir haben es vorhin auf der Tabelle gesehen, 3 oder was, 4 Punkte von der Relegation. Und das ist halt super knapp, ne? Weil abgesehen von Greuther Fürth, wird da kein Verein, der da unten drin steht, sagen, wir sind schon abgestiegen, sondern das wird ein heißer Fight bis zum Ende der Saison. Und da sehe ich auf jeden Fall die Hertha, ehrlich gesagt, sehe ich die da mit drinne.
Ja, und vor allen Dingen, weil man bei Hertha auch jetzt nicht groß Verletzungen oder so anführen kann, ne? Anders als bei Stuttgart vielleicht, wo man sagt, okay, die haben wirklich jetzt einfach eine sehr, sehr schwierige Phase. Dieses Argument hat man ja bei der Hertha eigentlich nicht. Ne? Also die Hoffnung, dass da irgendwer zurückkommt, der es jetzt richten wird oder sowas, das ist halt auch nicht da. Ganz im Gegenteil, es könnte eher sein, dass vielleicht auch Berlin noch mal irgendwie in eine Phase kommt, wo vielleicht 2, 3 wichtige Spieler fehlen. Von daher, ja, die sind auf jeden Fall immer noch schön im Abstiegskampf dabei und vermutlich auch bis zum Ende der Saison. Das ist sicherlich nicht die Erwartungshaltung. Aber das ist jetzt auch nichts Neues. Ich glaube auch, dass man jetzt wahrscheinlich in Berlin auch nicht in die Saison gegangen ist und irgendwas anderes erwartet hat. Ich glaube, da muss man jetzt auch so ein bisschen den Spott, klar, der macht ein bisschen Spaß, ne? Den muss man sich verdienen. Aber ich glaube schon, dass auch die überwiegende Mehrzahl der Hertha-Fans auch nichts anderes erwartet hat als eine schwierige Saison. So.
Es war natürlich ein maximal unglückliches Spiel für die Hertha. Die sind relativ früh in Rückstand gegangen. Und dann hat auch Union sagen können, Edgy Badge, nehmt ihr mal den Ball. Und wenn ich ja hier eines predige, ist, dass Hertha alles kann, nur nicht mit dem Ball Fußball spielen. So, solange sie halt verteidigen können, sind sie okay. Aber mit dem Ball ist nicht so, dass sie da irgendwie kreative Ideen haben. Askasiba war dann immer ganz weit hinten, Toussaint ganz weit vorne. Es gab kein Mittelfeld.
Das ist eine Aussage über einen Profifußballverein zu sagen, mit dem Ball.
Ja, mit dem Ball gegen, mit dem Ball, ja, und das ist das eine, dass sie selber mit dem Ball nicht gut sind, aber Union ist ja auch ohne Ball so brutal gut. Die stehen immer richtig. Und du guckst das dir an und denkst dir so, selbst bei Profivereinen, weil du hast, es ist ja nochmal was anderes, wenn du ein Spiel von oben siehst, als wenn du unten auf dem Feld bist und die richtige Position auf dem Feld zu finden, ist ja gar nicht so einfach. Das weiß ja jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, dann immer so genau richtig zu stehen. Und Union, die stehen halt 90 Minuten komplett immer richtig. Du siehst da halt nie irgendwie, dass da ein Mittelfeldspieler falsch steht. Wenn Khedira rausrückt, dann geht Haraguchi immer zurück. Wenn Awoniyi das Pressing startet, dann laufen die anderen mit. Das ist halt so eine Maschine, diese Mannschaft. Und da fügt sich halt alles ein. Jeder einzelne Spieler fügt sich da ein in diese Strategie. Und es gibt halt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du in diesem Stadion voll besetzt 0-1 hinten legst und Union sagt, macht mal. Und dann hat Union das 2-0 gemacht und dann war das Ding durch. Dann hast du halt
ist Union
weiterspielen müssen eigentlich.
Würdest du sagen, dass Union eben dadurch mehr ist als die Summe der Einzelteile, dass sie eben, ja, wie bei FIFA, Ultimate Team oder so, diese, gibt's ja auch diese Striche, Verbindungslinien, die dann im Idealfall ein perfekt harmonierendes Team ergeben können und wenn du es falsch zusammenstellst, dann sind die Linien rot oder so, dass Berlin einfach sich ja, Spieler zusammengeholt hat, bisschen wie bei Money, wie ist der Film? Money Game? Nee, Moneyball, genau. Dass sie eben gesagt haben, pass auf, diese Eigenschaften sind wichtig. Und dadurch, dass eben das System, was die dann spielen, aufgrund der Verteilung auf dem Platz, jedes einzelnen Spielers und so weiter, so perfekt ist, dass vielleicht individuelle Qualitätsunterschiede dadurch aufgefangen werden können.
Ja, das Erste, was sie schaffen, ist, dass sie Spieler aus der zweiten Liga beispielsweise holen oder von Bundesligisten, die unterschätzt werden und dann da ihr wahres Potenzial abrufen können. Knoche, Gieselmann, Khedira ein Stück weit, Haraguchi. Aber was halt noch beeindruckender ist, dass selbst Spieler, von denen du eigentlich denkst, naja, die sind jetzt nicht unbedingt Union-Material in dem Sinne, dass sie halt gar nicht so sehr das Spiel gegen den Ball machen und durchziehen, wie du es eigentlich erwartest. Und dann ist dann Haraguchi drin und der macht es. Und der macht es halt auch wirklich gut. Oder auch ein Kruse. Oder auch denkst, ja, der ist auch eigentlich eher so ein Diva ein Stück weit am Fußballplatz, der halt gerne Fußball spielt. Aber der macht dann auch seine Aufgaben gegen den Ball. Und das ist halt Urs Fischer. Das ist sein Verantwortungsbereich. Und dass er das hinbekommt, dass er das so durchziehen, alle Spieler, selbst wo du denkst, naja, das ist aber jetzt nicht hundertprozentig das, was du eigentlich haben willst in der Mannschaft, das ist ja das Beeindruckende.
Mhm. Ja, ich glaube, Urs Fischer ist auch so ein Stichwort. Also einfach, der passt dorthin wie die Faust aufs Auge. Und konnte da wirklich so sich was zusammenbasteln, was funktioniert. So ein bisschen Streich-Freiburg-Vibes, wo du irgendwie das Gefühl hast, das sind zwar jetzt nicht die schillerndsten Namen oder die besten Einzeltechniker, aber sie, wie du es gerade auch gesagt hast, sie passen genau in die Vorstellung von Urs Fischer, wie er das will. Und dann funktioniert's halt. Dann spielen die auch schon lange zusammen, können vereinzelt sich irgendwie auf Positionen verbessern. Und das ist schon auch ein Faustpfand in dieser Saison, gerade bei immer wieder bei Teams, wo Unruhe herrscht, sag ich mal, im weitesten Sinne kannst du da auch die Hertha mit dazu zählen. Weiß nicht, ob die schon mal zweimal mit der gleichen Startelf diese Saison aufgetreten sind. Also ja, das ist auf jeden Fall eine der Stärken von Union. Ja, und dann zu Hause natürlich eh immer eine Macht.
Ja, und die machen eben, glaube ich, auch echt Spaß für alle, die es mit Union halten. Und die sind schon wieder auf Tabellenplatz 5. Ne? Also es ist wirklich der Wahnsinn. Die spielen international, haben die Doppelbelastung und schaffen es trotzdem auch in der Bundesliga, ihre Punkte zu holen und sind 2 Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Oder nee, 1 Punkt sogar noch hinter einem Champions-League-Platz. Nämlich der von Leverkusen.
Wobei man da jetzt sagen muss, da bekleckert sich momentan keiner mega mit Ruhm hinter Dortmund und Bayern.
Naja, aber das mindert, finde ich, nicht
den natürlich
Erfolg, nicht, den Union.
Union hat großen Erfolg, klar. Ja. Aber dass sie halt fast in der Champions League dran sind, liegt halt auch daran, dass Mannschaften wie RB Leipzig nicht so richtig zu Potter kommen.
Ja, genau. Aber das ist ja dann, klar ist es jetzt dann deren Misserfolg zu verdanken oder dem eigenen Können. Da muss man eben sagen, okay, dann sie machen es ja dann besser als Leipzig mit weniger Mitteln. Ja.
Ich versuche nochmal, dich mit dem Zaunfall zu erschlagen.
Ich weiß, du willst die Überleitung haben, aber ich lasse die Überleitung nicht auf so einem Mollklang ertönen, sondern ich möchte, dass es eine positive Überleitung wird, eine Brücke aus Gold.
Ihr solltet mehr in Eintracht miteinander stehen.
Nee, die das war so ein bisschen härtermäßig. Das war
die Überleitung läuft nach Leipzig.
Ach so.
Sie ist schon gebaut. Wir gehen über diese knatschige alte Brücke. Nico, als alter Leipzig-Fan, wie ist das jetzt für dich?
Mann.
Was?
ich versuche ja original eine Viertelstunde irgendwo reinzukommen, um was zu Union Berlin zu sagen. Und komme nirgendwo dazwischen. Und jetzt soll ich muss ja immer nur Spiele anmoderieren, sag zwei Sätze.
Und dann nein, aber dann sagt danke, Nico. Also meiner Meinung nach, was wolltest du zu Union sagen?
Nee, Eddie, sag du mal was zu
Nein,
zu
Nico, ernsthaft. Jetzt bitte gib das Wort nicht ab. Das war jetzt von Eddie okay. Schätz. Dann sag noch mal bitte deine
Meinung. Okay, dann mache ich mir da meine drei Einleitungssätze zu diesem Spiel. Das Gefühl war, dass dieses Spiel genau das ausdrückt, was diese ganze Liga im Moment ausdrückt.
Bei welchem Spiel bist du jetzt?
Hoffenheim, Leipzig.
Ist er bei Leipzig oder
nicht? Also, ja, ich dachte, du wolltest noch was zu Hertha sagen, okay.
Nee, das ist ja alles erledigt. Denn Hoffenheim weiß ich bis heute nicht, was die wollen und was das soll. Und dementsprechend war es für fast logisch, dass sie Leipzig, die nicht richtig können, schlagen. Und wenn ich dann sehe, dass also Leipzig Standard, also quasi von Hoffenheim durch Standards so oft in Bedrängnis gebracht wird, passt das eigentlich nicht in das Fußballwelt mit einer normalen Verteilung von Positionen. Und entsprechend dann wahrscheinlich auch, weiß nicht, also versteht ihr, was ich meine? Also war fast ein logisches Ding, dass Hoffenheim dieses Ding gewinnt, obwohl sie es eigentlich nicht gewinnen dürfen, weil Leipzig ja Punkte braucht, damit sie oben drin bleiben. Das ist das, was ich ausdrücken wollte. Und so hat sich das irgendwie so angefühlt. Ja. Hoffenheim, die einfach Leipzig schlagen, ganz selbstverständlich, ganz souverän, auch mit sehr viel auch Ideen und es fühlt sich ganz logisch an.
Ja, ich fand halt erstaunlich, wie schlecht Leipzig offensiv einfach ist. Das ist, ich meine, es zieht sich jetzt schon auch ein bisschen so durch die Saison. Silva war wieder mal von Anfang an auf dem Feld, hat auch wieder wie ein Fremdkörper gewirkt, also verglichen mit Paulsen in den letzten Wochen. Das war einfach wieder eine ganze Etage schlechter. Und es ist halt erstaunlich, dass Leipzig es nicht schafft, sich Torchancen großartig zu erarbeiten in irgendeiner Form, weil das ist eigentlich das Einzige, was du mit Leipzig so richtig in Verbindung bringst, ist dieser Offensivfußball und diese Chancen. Und es ist komisch, dass sie das irgendwie nicht hinkriegen. Aber so eine richtige Erklärung habe ich nicht, außer dass Sabitzer im Winter zurückwechseln sollte.
Ja. Ist natürlich auch nicht glücklich, wenn du dir durch einen Torwartfehler früh das 0-1 holst und damit quasi auch der komplette Matchplan ja sicherlich über den Haufen geworfen wird und du damit so ein bisschen Feuer für Hoffenheim gibst. Aber was ich eben schon gesagt habe, vielleicht, Tobi, du kannst es besser analysieren als wir alle drei zusammen. Warum ist Leipzig bei Standards so miserabel schlecht?
Das ist eine gute Frage. Wüsste ich auch gerne, weil eigentlich müsstest du erwarten, dass sie da besser sind, gerade mit den, mit den hochgewachsenen Leuten, die sie ja durchaus haben. Kann ich dir nicht beantworten, die Frage. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss.
Ja, ich muss sagen, das sind so zwei Enigmas, die da aufeinander getroffen sind. Hoffenheim stark ersatzgeschwächt auch, also allen voran Kramaric, der Dreh- und Angelpunkt. Der Kreichgauer hat gefehlt. Also das ist einfach ein Riesenhandicap, wenn der nicht spielt. So. Und mal gewinnen sie überragend, fiedeln sie Köln 5-0 weg und was auch immer. Und jetzt hauen sie einfach mal Leipzig weg und dann enttäuschen sie wieder auf ganzer Linie. Und das ist genau das, was ich schon immer mit Hoffenheim verbinde, diese unglaubliche Inkonstanz, dass sie in der Lage sind, großartige Leistungen abzurufen in einem Spiel, aber sie sind einfach nicht konstant genug, um auch das tabellarisch irgendwie mal in eine großartige Saison umzumünzen, sondern sie hängen dann am Ende dann doch wieder im Mittelfeld rum in der Bedeutungslosigkeit, weil sie mal so spielen. Das ist, glaube ich, für den neutralen Zuschauer interessant, ja, weil da passiert immer was. So, aber es ist halt für mich schwer zu erklären. Und bei Leipzig ist es wirklich so, da verstehe ich so viele Sachen nicht. Also, dass sie sich einen Silver holen, aber keine Mittel finden, den vernünftig zu integrieren. Ich verstehe zum Beispiel nicht, was mit Olmo ist.
Ich wollte gerade sagen, dass Olmo sitzt auf der Bank.
Nein, Olmo ist gar nicht, der saß nicht mal auf der Bank. Der saß nicht mal auf der Bank. Das ist ja genau, Erst sagt der Jesse Marsch, okay, Olmo ist jetzt wieder fit, den gebe ich jetzt viel Zeit, dann spielt er 2x3 Minuten oder so, dann fliegt er zur Nationalmannschaft, spielt er, glaube ich, dann kommt er zurück nach Leipzig, spielt schon wieder nicht, ist nicht mehr am Kader. Ich check das nicht. Oder
saß auf der Bank.
Sicher?
Also laut Kicker saß er auf der Bank.
Laut Kicker saß er auf der Bank
und hat nicht gespielt.
Nee, er hat nicht gespielt, aber das meine ich ja. Die Lösung saß auf der Bank.
Neben Darius Wosch.
Also laut Kicker ist er nicht mehr im Kader gewesen.
Doch, also laut WhoScored war er im Kader. Aber er hat halt nicht gespielt, das ist ja okay. Versteht deinen Punkt schon.
Und ja,
das Klostermann halt
wenn er nicht mal im Stadion war, dann könntest du ja noch mehr draus machen. Dann ist da einfach auch ein Problem zwischen Trainer und Mannschaft, das ja mal offen angesprochen werden muss.
Ja, aber es ist doch wirklich absurd. Du hast mit Olmo einen Spieler, der an die Weltklasse kratzt, der Angebot von Barcelona hat, der in der spanischen Nationalmannschaft spielt. Und bei Leipzig kommt der de facto nicht zum Zug. Und diese ganzen komischen Erklärungen, ich sag das mit der Leidenschaft eines Kickbase-Besitzers, der diesen Spieler die ganze Zeit durchschleppt und nicht weiß, was Phase ist. Aber was da zugrunde liegt, ist ja wirklich ein großes Fragezeichen. Warum spielt mir Olmo nicht?
Ich kann es dir kurz mal vorlesen. Leichte Verwirrung um Kaderplatz von Danny Olmo. Leipzig gab kurz vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim zunächst an, dass der Offensivspieler aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung steht. Doch der Blick auf den Aufstellungsbogen machte dann doch ersichtlich, dass der Spanier dabei ist. In der Tat hat sich Cheftrainer Jesse Marsch Gedanken darüber gemacht, ob Olmo am Samstag überhaupt im Kader stehen kann. Er ist nicht zu 100% fit, erklärte der Leipziger Übungsleiter gegenüber Sky, weshalb er eventuell auch hätte ausfallen können. Letztendlich reicht es aber doch für einen Kaderplatz.
Ja, also
aber jetzt sage ich euch, woran es liegt.
Ja.
Wir machen jetzt zum Saisonbeginn immer die Wahl zum Durchstarter des Jahres.
Da hattest du Olmo.
Letztes Jahr habe ich Nick Woltemade genommen. Der sitzt heute noch verletzt in Bremen im Stadion rum. Und dieses Jahr habe ich ja gedacht, okay, dann machst du es mal anders. Mhm. Dann nehme ich mal einen, der auf jeden Fall dann auch in die Weltspitze durchstartet, nimm Dani Olmo. Und jetzt verkacke ich den auch. Also an dieser Stelle schöne
Grüße. Ja, warte mal auf die Rückrunde.
Kommt ja noch,
der Junge. Ich
glaube, dass der im Winter wechselt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, der ist schon raus. Aber weil du kannst doch nicht gegen Hoffenheim selbst. Also ich bin mir immer noch nicht überzeugt, dass er überhaupt im Kader war. So, ich habe die Bank mir nicht genau angeguckt. Aber wenn er im Kader war und du liegst gegen Hoffenheim 2-0 hinten und es geht nach vorne gar nichts, dann nehme ich doch den zumindest 20 Minuten mit rein.
Also er ist verletzt, weißt du ja nicht.
Ja, aber dann ist er nicht im Kader.
Ja, ich weiß es auch nicht.
Ihr sagt, er ist im Kader gewesen.
Ja, ich weiß nicht, ob er im Winter gehen wird. Das glaube ich nicht.
Weil ja, was ist denn das?
Barcelona,
Barcelona braucht Spieler.
Hallo? Barcelona kann sich den gar nicht leisten. Barcelona ist pleite.
Ah, selbstverständlich. Der Barcelona hat ein neues Investoren-Team im Hintergrund mit 46,8 Milliarden Peseten. Die werden dafür sorgen, dass sie sich das leisten können.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ist auch egal. Nur mal zum Spiel zurück. Ich kann dann nur meine klassische Analyse hier zur Verfügung stellen, die ich ja eigentlich immer bringe. Hoffenheim
verliert. Ja, erklär mir mal, warum sie bei hohen Bällen so anfällig waren.
Ja, aber lass mal. Hoffenheim verliert gegen Bochum, verliert gegen Stuttgart, wenn sie 60% Ballbesitz haben, lassen sich auskontern, haben jetzt 40% Ballbesitz, können selbst Tempo machen, gewinnen das Spiel.
Immer Leipzig, das Gleiche.
Ja, aber Leipzig genau andersrum. Leipzig spielt gegen Dortmund richtig geil, wenn sie halt Tempo machen können und jetzt.
Aber diese Diskussion, die haben wir doch hier gefühlt jedes Mal, dass die Vereine sich schwer tun gegen tiefstehende Gegner, aber wenn ein Verein kontern kann, dann läuft's.
Ja, aber das hast du leider in dieser Bundesliga.
Da musst du mal endlich irgendeiner deinen Schlüssel für finden.
Da hast du bei jedem zweiten Verein, der nicht Bayern oder Dortmund heißt, dass die sich ja immer wieder, das ist ja der Grund, warum die Bayern ja immer wegziehen, weil halt die Konkurrenz immer gegen diese, wir mauern uns in den Eins-Teams Punkte lässt. So.
Aber es muss doch mal endlich ein Trainer kommen, der das Einmauern entschlüsselt und sagt, so, wenn die sich hinten reinstellen, dann haben wir zack, einmal außen, dann Ball rum, Flanke rein, Tor.
Ja, aber es ist ja nicht so einfach. Es ist ja nicht so einfach. Wenn du jetzt einen Gegner hast, der tief steht und der gut tief steht, hast du erstens keine Räume. Und zweitens, rein logisch betrachtet, du musst ja viele Aktionen hintereinander richtig ausführen, damit du zu einer Torchance kommst. Du musst halt irgendwie 10 Pässe, die müssen alle ankommen, die müssen alle richtigen Raum sein, die Spieler müssen alle richtig stehen, damit du überhaupt eine Chance hast. Wohingegen, du verteidigst gut, du gewinnst den Ball, spielst einen guten Pass auf den Stürmer, hast du zwei Aktionen, die du schaffen musst und hast eine Torchance.
Dann bist du doch voll unfair.
Ja, ist es ja auch. Es ist ja auch unfair. Aber es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, wenn die Mannschaft gut verteidigt. Aber im Grunde ist das ja das Problem von Leipzig so. Das haben wir aber auch schon analysiert in den letzten Wochen immer wieder, dass die sich halt unfassbar schwer tun mit der Balance im Spiel. Halt, dass sie halt Torchancen nur kreieren können über individuelle Klasse oder weil sie halt viele Spieler vor den Ball bringen und dann sind sie wieder anfällig.
Ja, das hatten wir analysiert, zusammen alle hier.
Ja, gemeinsam sind wir zu dem Ergebnis gekommen. Ja. Das weiß ich noch. Ja. Paulsen hat gefehlt, muss man auch sagen. Der ist aber auch eher aus der Notdurft heraus ja wieder ein großer Faktor gewesen. Natürlich jetzt höchst unglücklich, dass er in dieser Phase, wo er wieder wichtig wurde, dann jetzt verletzt ausfällt. Aber das sollte, glaube ich, als Erklärung nicht ausreichen.
Ja, ist dann so ein bisschen wie bei den Bayern, wo wir sagen können, ja, aber das sind die 11 Spieler, die auf dem Platz standen, sind schon nicht schlecht bei Leipzig. Ja. Die hätten eigentlich schon besser an Fußball spielen können, als sie es getan haben.
Ja.
Wie gesagt, ich habe es vorhin angedeutet, aber Klostermann zentral finde ich auch eine seltsame Wahl. Mhm. Dass du halt Orban halb rechts, Guardiol halb links. Ja. Klar, dass dann drei Viertel des Spiels über halb links geht, weil Guardiol viel besser ist als Orban im Spielaufbau.
Zumal Klostermann ja eigentlich auch Außenverteidiger sein kann, ja, dass er auch oft gespielt hat.
Weiß nicht, ist halt momentan so eine richtig komische Lage in Leipzig. Und jetzt auch noch, ich glaube, spielen die Champions League, haben sie jetzt ein Heimspiel, glaube ich, aber ohne Zuschauer. Bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer?
Ja, irgendwas.
Muss ich mal gucken. Nee, doch nicht, aber gegen Leverkusen nächste Woche dann ohne Publikum und wenn sie dann Pech haben, auch nochmal im letzten Champions League-Spiel gegen City im Dezember ohne Publikum. Hm. Leipzig hat es nicht gut momentan.
Nö, tatsächlich. Mal gucken, ob da irgendwann tatsächlich auch noch mal eine Trainerdiskussion startet. Wenn da die Ergebnisse weiter ausbleiben und nicht nur die Ergebnisse, sondern eben auch der Spielstil, dann reicht es vielleicht auch nicht, wenn du als Leipzig in einigen großen Spielen dein Potenzial andeutest. Das ist dann zu wenig. Leipzig ist eben eine Mannschaft, die genau sich das nicht mehr als Ausrede erlauben kann, zu sagen, der Gegner stand tief, sondern die sind an dem Punkt, die wollten irgendwann mal Meister werden, ja. Die wollen sich jedes Jahr weiterentwickeln und dann kannst du nicht sagen, ja, ey, aber gegen 10 Mannschaften in der Bundesliga tun wir uns halt schwer, das geht halt einfach nicht. Da musst du halt einfach Lösungen finden und die bleiben derzeit aus. Gut, dann würde ich sagen, galoppieren wir mal weiter und machen wir mal weiter mit Frankfurt, die Brücke, die du da jetzt gebaut hast. Ich will sie ja auch nicht ungenutzt lassen. Und ja, Frankfurt gewinnt in Freiburg ein durchaus unerwarteter Sieg, bevor du gleich das in deiner unnachahmlichen Art analysieren wirst, wie das zustande gekommen ist, möchte ich eine Szene nochmal hervorheben, die insbesondere auch vielleicht so ein bisschen im Kontext aller anderen VAR-Entscheidungen, die wir häufiger diskutieren, die wir vielleicht auch bei Zwonisliga natürlich diskutieren werden, Stichwort Bremen-Schalke, diese Schwalbe da von Grifo, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Grifo macht eine Schwalbe im Strafraum. Und es gab wirklich überhaupt gar keinen Kontakt. Und er denkt sich natürlich, oh, warte mal, es gibt ja den VAR. Der guckt sich das hier nochmal an. Und dann wird ja jeder ganz klar sehen, dass das eine Schwalbe war. Und dann sagt er sich, okay, scheiße, das macht keinen Sinn. Ich sag mal lieber, dass es eine Schwalbe war. Und dann wird er dafür gefeiert. Und ich finde, das ist ein bisschen übertrieben.
Fairplay-Preis 2021.
Ich finde das ein bisschen übertrieben, jemanden dafür zu feiern, dass er auf die Idee kommt, Mist, ich sage mal lieber direkt, dass es eine Schwalbe war. Findet ihr das nicht auch ein bisschen übertrieben?
Absolut, zumal er ja noch nicht mal eine gelbe Karte dafür gekriegt hat, aufgrund seiner Entschuldigung. Ja. Also nicht nur wurde er nicht entsprechend bestraft, sondern wird auch noch gefeiert, übrigens auch von Glasner auf der Pressekonferenz, also von allen irgendwie. Ich meine, ich kann es insofern. Also wir wissen alle, dass man hat es auch dann im ersten Interview auf der Zone noch gesehen, wo er noch so gesagt hat, dachte erst, vielleicht ist er eine Berührung. Also hat er noch nicht so eindeutig wie dann bei der ARD von Fairplay geredet, hat sich dann noch um Kopf und Kragen geredet. Natürlich ist der clever genug, um zu wissen, ach, guck mal, ey, jetzt loben die mich alle. Ja, klar, dann gebe ich's zu, ist ja jetzt eh durch. Aber was man trotzdem positiv erwähnen muss, ist, dass was am Ende des Tages gefeiert wird, ist das Fairplay. Dass es letztendlich kein richtiges Fairplay war, sondern purer Opportunismus, das stimmt natürlich. Aber die Trainer, wenn Glasner und ein Streich, dann brauche ich ja eh nichts zu sagen, den habe ich eh gefressen, da kommt keiner mehr. Wenn ich den sehe auf der Pressekonferenz, kriege ich eine Instant-Depression, dann möchte ich direkt Fencheltee-Packungen bestellen, wenn ich den sehe. Egal. Auf jeden Fall, wenn die dann so dastehen und dann sagen, ja, das war eine ganz tolle Aktion von Grifo, dann loben sie vielleicht gar nicht unbedingt Grifo in dieser speziellen Situation, sondern sie loben eher, dass ein Spieler sagt, da war nichts. Versteht ihr, was ich meine? Also eher die Idee, die das verkörpert, als den tatsächlichen Tathergang. Weil Es ist natürlich absolut lächerlich. Der Typ hat versucht, einen Elfmeter rauszuholen und wird jetzt auf Händen getragen. Was erlaube Freiburg mal wieder?
Darf ich nur
mal,
was, aber, was, darf ich nur mal kurz, was hältst du von Christian Streich? Bist du großer Fan von, oder?
Was ich von Christian Streich halte. Ich finde diesen Hype um diese Person, das ist für mich, ich habe den beobachtet jetzt wieder, das ist ein Choleriker, der Typ, der schreit die ganze Zeit da am Spielfeld dran. Wenn der in der Pressekonferenz sieht er aus, als ob der gerade einem Journalisten irgendwie den Hals abbeißen will, nur weil er ein, zweimal irgendwelche politischen Sachen, was weiß ich, gesagt hat, wird er auf Händen getragen. Dieses sympathische Freiburg, diese nette Truppe aus Freiburg. Ich kann es nicht mehr hören. Die haben's faustdick in den Ohren. Und mir kann keiner erzählen, dass er damals sich einen Schritt in den Laufweg von Abraham gemacht hat. Mittlerweile ist das empirisch bewiesen.
Und
er hat's clever gemacht, weil er clever genug ist. Aber ich durchschaue die Cleverheit.
Und jetzt mal frage ich mal in Markus Lanz Manier. Mhm. Aber was hältst du von Glasner, den magst du doch, oder?
Finde ich super. Ein richtig guter Typ.
Okay. Weil Glasner hat nämlich gesagt am Wochenende, ich zitiere.
Das ist ein Gestreich, so ein fantastischer Trainer.
Vincenzo Grifo hat gezeigt, für was er und der SC Freiburg stehen.
Nämlich für seinen Trainer auch.
Für ehrlichen Fußball, für Fairplay, für Sportsgeist. Und deswegen Gratulation an ihn und auch an dich, Christian Streich. Denn am Ende sind die Spieler auch immer das Spiegelbild des Trainers.
Exakt. Und für mich. Und was Glasner quasi im Prinzip, weil er es nämlich clever sagt, ist Grifo-Arschloch, Streich-Arschloch. Das hat er gesagt, im Prinzip.
Mm.
Ja, wieso? Wir stellen gerade fest, dass die Aktion von Grifo scheiße ist.
Wie?
Und Glasner sagt, ja, das spiegelt den Trainer wieder.
Wir haben festgestellt, genau wieso wir haben analysiert, nicht?
Wir haben festgestellt, der Freiburger Mob am Hals.
Bevor du dich jetzt hier gänzlich verausgabst, schon vorm Spiel, lass uns noch mal ein bisschen über das Spiel selber reden. Denn das war ja jetzt durchaus überraschend, sag ich mal, wenn man so die aktuellen Situationen, die aktuelle Form der Mannschaften sieht. Durchaus überraschend, dass Frankfurt 2-0 in Freiburg gewinnt. Ja, du hast es vorher gewusst, okay, du hast es
vorher. Nein, ich habe es nicht vorher gewusst, aber die Eintracht hat in den letzten 10 Spielen nur 2 Niederlagen gehabt, 6 Siege, sind Europa League wahrscheinlich auf Platz 1, haben 3 Bundesliga oder den dritten Sieg jetzt in Folge. Freiburg kam aus einer Niederlage. Das ist auch einfach, die Eintracht hat in der öffentlichen Wahrnehmung einfach auch viel mehr Kritik gekriegt, als vielleicht auch berechtigt war, weil sie einfach nicht so geilen Fußball spielen. Aber die Jungs hauen sich rein bis zur letzten Minute. Das haben sie auch jetzt gegen Freiburg gemacht. Die erste Halbzeit war so mit das Beste, was die Eintracht diese Saison gemacht hat. Das sagt nicht zu viel aus, weil die Erwartungshaltung extrem niedrig ist. Aber sie haben konzentriert gespielt, sie haben ruhig gespielt, ruhige Pässe, Spielaufbau mal gemacht. Das sah endlich mal nach Fußball aus, hat auch direkt Wirkung gezeigt. Und dann gab es natürlich auch viele Chancen für Freiburg, muss man fairerweise sagen, wo auch Kevin Trapp wieder gut gehalten hat, wo auch ein bisschen Glück dabei war. Einmal kratzt Tuta ein von der Linie, einmal Pfosten. Aber die Eintracht hatte dann in der zweiten Halbzeit auch gute Konterchancen, die sie wie immer beschissen ausgespielt haben. Der Sieg geht in Ordnung, auch wenn Freiburg spielerisch, glaube ich, auch wenn man das Spiel über 90 Minuten sieht, immer noch die besseren Anlagen hatte. Das muss man einfach so sagen, da sind die einfach schon ein bisschen weiter. Aber das ist für die Eintracht trotzdem erstmal 3 Punkte, die unglaublich wichtig sind, weil sie ein bisschen Ruhe reinbringen in alles. Und ich habe es ja gesagt, man muss sich irgendwie in diese Winterpause retten und kämpferisch jetzt über den Kampf kommen, wie es so schön heißt, weil es über das Spielerische halt nicht klappt. Und das machen sie. Und das muss man dann auch mal positiv bewerten. Und ich glaube nach wie vor, dass diese Mannschaft noch Zeit braucht, vielleicht noch die ein oder andere Verpflichtung im Winter. Und und Freiburg wird es schwer haben, sich da oben in der Champions League mit so einer Leistung zu halten.
Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das Spiel war gar nicht komplett untypisch für beide Mannschaften diese Saison. Weil es eigentlich, wenn jetzt bei Frankfurt, finde ich schon, die waren in den letzten Wochen schon schlecht. Also gegen Fürth und gegen Leipzig war das schon ziemlich mies. Da haben wir schon auch hier nicht umsonst von Krise geredet. Aber gerade so Anfang der Saison hatten sie ein paar Spiele, wo es dann unglücklich war, kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert und so weiter, wo sie immer gut verteidigt hatten dann meistens. Und das war auch so ein Spiel, wo sie eigentlich gut verteidigt haben, aber auch dann in der zweiten Halbzeit viele Chancen zugelassen. Dann war 2. Halbzeit war 16-6 Schüsse und Freiburg hat dann um den Strafraum herum viel gespielt und viel auch in den Strafraum reinbekommen. Und eigentlich wäre das sonst in dieser Saison gewesen, dass Freiburg dieses Spiel irgendwie noch gewinnt, obwohl es ein 50-50-Spiel ist und sie die erste Halbzeit verpennt haben und Frankfurt verliert. Und jetzt war es mal andersrum. Frankfurt hat das Ding gewonnen und Freiburg hat es verloren. So ein 50-50-Spiel. Würdest du mir dazu stimmen?
Ja, auf jeden Fall. Ich sag ja auch, ich habe ja auch hier gesessen und gesagt, die spielen katastrophalen Fußball. Das kann man ja auch nicht schönreden. Aber ich finde, man kann auch gegen Fürth und auch gegen Leipzig die kämpferische Komponente, sonst würdest du ja nicht so Late-Night-Goals jedes Mal machen. Und das finde ich dann halt auch wichtig, dass wenn es spielerisch nicht klappt, dass du dann einen anderen Weg findest. Und das rechne ich dann der Mannschaft an, dass da ein Zusammenhalt ist, dass die kämpfen füreinander, dass die bis zum Schluss nicht aufgeben. Das ist vielleicht dann nicht schön anzusehen. Aber das hat jetzt auch gegen Freiburg wieder geklappt, weil wenn ich sehe, wie die sich dann am Ende wirklich da in die Zweikämpfe geworfen haben. Und es ist eine Sache, das gegen die Bayern zu machen. Da macht's jeder immer irgendwie. Aber ich finde es dann eben auch löblich, sowas gegen Freiburg zu machen. Weil Freiburg hat dann uns immer mehr da hinten reingedrückt, zu sehr, auch weil wir es immer wieder nicht geschafft haben, gerade aus der Verteidigung raus ruhige Pässe zu spielen. Dann werden die Bälle nach vorne gebolzt oder selbst wenn du unbedrängt bist, spielen die Leute, spielen ein Hasebe und was weiß ich, ein Tuta, die spielen dann so Eröffnungspässe direkt wieder in die pressenden Freiburger rein und dann kommt die nächste Welle. Das ist natürlich dann auch heftig. Die haben auch unglaublich krasse Freistöße oder generell die Standards von Freiburg sind natürlich richtig gefährlich. Jedes Mal sitzt du da am Fernseher, wenn eine Ecke kommt oder ein Freistoß und hast Schiss, dass der, was weiß ich, Höfler, Schröder oder Höhler, Böhler, wie auch immer die heißen, da ihren Kopf dann da reinhält. Ich bin froh, das war ein ganz schwieriger Sieg. Freiburg ist extrem gut drauf. 3 Punkte. Auswärtssieg. So nehme ich.
Auswärtssieg. Und 15 Punkte. Damit ins Mittelfeld, ja, vorgeprescht.
Champions League muss dieses
Saison das Ziel sein. Definitiv muss, alles andere wäre eine große.
Wie fandst du denn? Du hast gar nicht gesagt, du guckst dann so, wenn ich über die Eintracht rede, gehst du immer und checkst deine E-Mails oder irgendwas oder machst Steuererklärung.
Tatsächlich chatte ich nebenbei.
Bei. Ja, whatever, aber du hast überhaupt keine Fans. Meinung zur Eintracht.
Ja, ich sage sehr oft was zur Eintracht. Oh. Ja, nicht tatsächlich, aber ich muss ja auch nichts paraphrasieren, was du ja schon ausführlich darlegst. Ich bin der Meinung, dass die Frankfurter spielerisch mich noch nicht überzeugt haben. Ich habe aber ja auch mehrfach schon gesagt, was dort für ein Umbruch stattfindet, sowohl bei den Spielern als auch beim Trainer und dass das einfach Zeit braucht und dass alles, was sich an Automatismen um die Achse Kostic, Silva gebildet hatte, eben weggebrochen ist und dass Frankfurt in dieser Verfassung einfach Zeit braucht, das habe ich ganz oft, glaube ich,
schon gesagt. Christian Streich?
Lass mich doch mal erstmal reden. Ja. Ich bin aber auch positiv, was Frankfurt angeht, weil eben die Einstellung stimmt. So, weil du auch in so einer Situation oft, wenn es dann mit dem Trainer vielleicht nicht klappt, dann bricht das Gebilde so ein bisschen zusammen. Und Frankfurt hat es jetzt aber geschafft, zumindest klarzumachen, dass es offensichtlich von der Mentalität her, von der Einstellung her stimmt. Und das ist ganz wichtig, weil wenn das nicht so wäre, würde Frankfurt durchgereicht werden. Und dann würde es einen Trainerwechsel geben.
Das ist ein Chaos.
Ja, das ist ja so. Das ist ja der normale Weg. Ja, wenn die Mannschaft quasi dann nicht hinterm Trainer steht oder dessen Anweisungen irgendwie nicht umsetzen kann, dann ist das ja dann verliert die Mannschaft die Spiele und dann wird irgendwann Glasner gehen müssen. Und das ist halt aber nicht so. Ich muss sagen, sie hatten so gegen Freiburg als auch gegen Fürth natürlich auch Glück. So, das kann auch sein, dass du gegen Fürth 1-1 spielst oder 2-1 verlierst. Und es kann auch sein, dass du gegen Freiburg, Tobi sagt, 50-50 Spiel, mit ein bisschen Pech auch mit dem Unentschieden rausgehst. Dann ist natürlich die Punkteausbeute dementsprechend auch eine andere. Und tabellarisch ist dann auch ein größerer Druck drin. Deswegen, das ist jetzt auch das, was sie gebraucht haben. Dieses Quäntchen Glück gegen Fürth und gegen Freiburg, um sich auch zu belohnen für diese kämpferische Leistung. Und deswegen, für mich ist Frankfurt absolut kein Abstiegskandidat, aber sie brauchen eben einfach noch Zeit. Und Freiburg, ja, das war halt eins der Spiele, wo sie eben nicht das Fortune auf ihrer Seite hatten, ne, wo sie vielleicht auch gar nicht so viel falsch gemacht haben, aber du hast es ja selber gesagt, Pfostenschuss, der Linie gerettet, die Dinger sind einfach diesmal nicht reingegangen und das
Und Christian Streich,
der viele Fehler gemacht hat als Coach einfach, der durch seine unglaubliche Cholerik und durch seine zur Schau gestellte Fairness, die aufgesetzt ist und meiner Meinung nach ist er einfach der Teufel. Er ist einfach der Teufel. Ja. Komme ich in die richtige
Richtung? Ich bin nicht
sicher, ob mir ein Zeichen geben.
Angeblich hat er einen gefälschten Trainerpass.
Ja, einen gefälschten Trainerpass. Und er heißt einfach nicht Christian Streich. Er heißt Christian Streit. Und ist eigentlich auch ein Gefängnisinsasse, der ausgebrochen ist. Ja. Er sitzt wegen Cholerik im Gefängnis. 100-jährige Haftstrafe und ist ausgebrochen.
Es reicht.
So, ich kann noch ein bisschen. Okay, es reicht. Wir machen weiter mit Fürth. Ja, was denn von Christian Streich zu Fürth? Ist das jetzt, wie willst du das bewerten? Wir machen weiter mit Fürth. Tobias Escher hat die gewagte These aufgestellt, dass Fürth den Rekord brechen möchte, was, also den Negativrekord brechen möchte, was die Punkteausbeute angeht.
Von Schalke?
Nee, von Tasmania, ne?
So.
Immer noch.
Wir haben 12 Spieltage. Wir haben ein Unentschieden gegen Bielefeld, die vorletzter sind, ansonsten nur Niederlagen und am Wochenende auch wieder 0-4 untergegangen. In Gladbach. Man kann ja mittlerweile nur noch Mitleid haben mit dieser Mannschaft, oder? Es macht ja auch gar keinen Spaß mehr, drauf zu prügeln irgendwie.
Hat es jemals Spaß gemacht, drauf zu prügeln?
Ja, weiß ich nicht. Bei Schalke hatte man ja noch so eine Schadenfreude.
Wie bitte, Nico?
Dieses Format besteht zur Hälfte daraus.
Draufprügeln?
Auf den Spaß, ab und zu mal drauf zu prügeln. Aber Fürth macht wirklich mitleidig.
Diese subtile und ehrlicherweise macht es. Du bist doch auch Teil vom Prügelmob.
Ja, hundertprozentig. Ich bin auch stolz darauf.
Ja, gut.
Ja, sehr gut. In diesem Sinne. Aber der, das macht trotzdem ein bisschen mitleidig. So, weil das sieht alles. Also, ich glaube, es ist so im Spielkalender, es ist so, ah, geil, wir spielen gegen Fürth. So, das darf es eigentlich nicht geben. Und es ist eine Schande, dass das einen Bundesliga-Platz gekostet hat für so arrivierte Mannschaften wie die großen SV Werder Bremen oder das kleine Schalke 04.
Ja. Ja, so funktioniert der Fußball aber leider. Aber die haben.
Tobi, hör auf. Komm mir nicht immer so.
Komm mir doch nicht mit Fakten
nicht immer um die Ecke, so. Die haben sich durch die zweite Liga durchgemogelt und durchgeboxt, wie ich jetzt genau weiß, wie sie es gemacht haben, wie man es machen muss. Und es ist der Beweis dafür, dass es halt nicht jedes Mal reicht, wenn du dann hochgehst, sondern dass du dann halt ein bisschen mehr machen musst. Und ich habe keine Ahnung, ob es eine Naivität oder einfach, ja, offensichtlich auch eine fehlende Qualität im Kader ist, aber auch eine zu große Naivität dieser Liga gegenüber, dass sie echt aufpassen müssen, weil ich sehe nicht, wo sie von irgendjemandem sich noch Punkte holen sollten. Da gibt's einfach nichts. Weil mittlerweile, und das ist ja das, was ich eben zu Frankfurt noch mitbringen wollte, ich finde das halt total beeindruckend stark, wie die sich da rauskämpfen, so, weil die wie gemacht dafür waren, dass es auf jeden Fall irgendwie Ärger und Probleme geben kann und vielleicht auch alles sich in eine Negativspirale dreht. Tut es nicht. Also wird diese ganze Liga von unten an wieder anfangen zu kämpfen und dann versuchen wir als Fürth irgendwo Punkte zu sammeln.
Sehe ich nicht. Ja, ich meine, wir sind ja an einem Punkt, wo wir wirklich drüber reden, das sind nur noch Punkte, die Achtung irgendwie aufrechterhalten. So, ne? Also Punkte für die Würde sozusagen. An dem Punkt sind wir ja schon. Weil du hast halt auch.
Überleg noch mal.
Ja?
Überleg doch mal, wir haben letztes Jahr am 20. Spieltag irgendwann bei Schalke so halbwegs 23, 24 irgendwann den Deckel drauf gemacht und gedacht, okay, das wird nichts mehr. Bei Fürth kannst du das jetzt theoretisch schon überspitzt wahrscheinlich an Spieltag 13, 14 machen, wenn sich da bis dahin jetzt nicht gravierend etwas ändert und sie jetzt 2 Siege holen.
Na gut, Mainz hat sie letztes Jahr auch noch gerettet.
Ja, guck dir die Qualität von Mainz an und guck dir die Qualität von Fürth an.
Also ist halt, fehlt die Qualität und es fehlt auch die größere Idee, wie man diese mangelnde Qualität in irgendwas übersetzen möchte. Weil
das Herr Escher, haben Sie Zeit für Fürth?
Nee, da könntest du halt, wer ist euer Lieblingstrainer, nennt euren Lieblingstrainer Florian Kohfeldt oder Christian Streich oder wen auch immer, kannst du da hinschicken und der können mit diesem Kader nichts machen, weil die Kader hat halt keine Innenverteidiger mehr, also die müssen ja jede Woche einen neuen defensiven Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger umschulen, ist auf Außenverteidiger nicht gut besetzt, im Zentrum Fehler um Fehler. Und nach vorne geht halt nicht viel, weil sie da auch niemanden haben. Also das ist halt, da fehlt die Qualität. Weil das ist ja auch immer, wenn wir darüber reden, wie haben sie es in die erste Liga geschafft? Ja, die haben einen Nationalspieler, der jetzt bei Hoffenheim spielt, gehabt. Die haben einen Stach gehabt, der auch am Wochenende wieder eingewechselt wurde in Mainz. Also die hatten schon noch ein paar andere Spieler da.
Vor allen Dingen hatten sie mit Holstein Kiel die bessere Mannschaft, die aufgrund der Corona-Situation am Ende so kräftelos war.
Aber auch sonst hätten, aber sie waren ja trotzdem letzte Saison besser als diese Saison. Das ist, ist ja der große Witz an der Sache, dass sie in der zweiten Liga sehr viel besser gespielt haben als in der ersten.
Das ist die Krux der Leihspieler und das ist genau das, was wir dann auch bei der Bundesliga, in dem Fall jetzt bei Regensburg und so weiter besprechen müssen. Klar, wenn dein Erfolg in der zweiten Liga auf Leihspielern fußt und du dann aufsteigst, verlierst die Leihspieler und musst sie mit qualitativ schlechteren Spielern kompensieren, dann ist doch klar, wohin die Reise geht. Aber ich wollte einfach auch nochmal sagen, dass Fürth ja auch jetzt nicht so souverän aufgestiegen ist, sondern sie haben wirklich ganz klar davon profitiert, dass Kiel diese Corona-Situation hatte und im DFB-Pokal bis ins Halbfinale kam und dann diese ganzen Spiele aufholen musste und dann einfach
das
kräftetechnisch so abreißen lassen musste, dass Fürth auf Platz 2 gekommen ist.
Du kannst halt trotzdem nicht in der Bundesliga jede Woche 4 Dinge einstecken.
Nein, ich wollte
lediglich. Das ist ja auch egal, wie du aufgestiegen bist.
Nein, das ist nicht egal, weil ich finde es überhaupt nicht egal, wenn du Weil wenn du wie Bielefeld oder wie Bochum oder so wirklich auch souverän aufsteigst und das Gefühl hast, okay, da ist eine gewisse Substanz hinter, ist es schon, finde ich, ein anderer Einstieg in eine höhere Spielklasse, als wenn du wie Fürth eben auch von den Umständen profitiert hast und vielleicht auch gar nicht so dieses Selbstverständnis hast.
Ja. Klar, aber trotzdem haben die im Sommer im Transfermarkt nicht besonders gut agiert. Nee. Also sie haben halt von den Spielern keinen auch nur ansatzweise qualitativ ersetzt, hatten keine neue Idee, wie sie machen sollen. Ja. Und wie gesagt, es gibt ja auch genug Beispiele von Teams, die eigentlich finanziell nicht in die erste Liga gehören, die aber im ersten Jahr halt die Klasse gehalten haben. Ja. In Darmstadt, weil die eine ganz klare, deutliche Idee hatten. Wir haben vorne Wagner, einen Spieler, der ist stärker. Ja. Wir haben Standards und dann machen wir dann das so. Da gibt es ja Teams. Selbst Paderborn, die ja auch abgestiegen sind, aber die sind ja auch nicht sagen und klanglos abgestiegen. Die hatten ja auch eine Idee und haben dann zwischendurch immer mal wieder Punkte zusammengeklaubt. Bielefeld letztes Jahr. Aber das machen sie ja gar nicht. Sie sind halt, sie haben die schlechteste Standardbilanz von allen Teams, ein Tor nach Standards geschossen, 6 kassiert. Sie haben die meisten Gegentore nach Kontern, wo du denkst, ey, wie kann eigentlich eine Mannschaft, die ganz unten ist, so häufig Konter sich fangen? Das müsste ja genau das sein, was du als Abstiegskandidat eben, das ist das eine Ding, was du halt nicht, dir nicht passieren darf, dass du ausgekontert wirst. Das
finde ich immer wieder.
Ja. Aus dem Spiel heraus geht auch nichts, was noch verständlich ist in gewissermaßen, weil du ja eben individuell nicht gut genug bist. Aber du kriegst es halt auch nicht durch irgendwelche anderen Disziplinen ersetzt. Auch Fitness-Thema gegen Frankfurt, da sind sie da dran und kassieren dann kurz vor Schluss das Gegentor, weil sie da auch nicht über 90 Minuten hinweg das halten können. Also es ist so vieles, was da reinspielt.
Ja, und
also für dich ein Abstiegskandidat.
Ja, gewagte These. Es ist erst der 12. Spieltag oder so, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Prognosen. Vielleicht lehnst du dich nicht mehr so weit aus dem Fenster und nicht, dass du rausfällst.
Vielleicht verstärken sie sich noch im Winter.
Ja.
Aber mal ganz ernsthaft, seht ihr irgendwo irgendetwas?
Nein.
Außer, und jetzt kommen wir nicht mit Mainz 05. Sag mir als erstes eine andere Mannschaft als Mainz 05, die das geschafft hat.
Leveling ist ganz erfrischend, aber das war's dann auch schon.
Also, ich sehe halt auch nicht, wen sie bekommen. So, gut, vielleicht schaffen sie es mit ein paar Laien, ne? Also, Mainz hat dann mit Chor und Da Costa sich wirklich auch gut verstärkt, aber du musst ja mehr als sowas machen. Aber vielleicht lässt sich der ein oder andere ambitionierte Bundesligist ein halbes Jahr ausleihen und vielleicht schaffen sie dann 7 Punkte mehr oder so, aber es wird am Ende im Abstieg münden.
Du musst dir aber dann irgendwann auch die Frage stellen, lohnt sich das Risiko überhaupt noch? Weißt du? Wenn du halt jetzt wirklich bis zur Winterpause bei einem Punkt bleibst, dann stellst du dir auch die Frage, lohnt sich jetzt über das Risiko noch Laien zu holen und dann irgendwie Geld auszugeben? Da kannst du eigentlich schon für die zweite Liga
dann planen. Ja.
Lohnt sich das noch? Wollen wir nicht über den Negativrekord holen?
Aber die Frage ist, was bringt einem Verein wie Greuther Fürth denn überhaupt, also jetzt mal rein wirtschaftlich gesehen, macht das Sinn für einen Verein wie Greuther Fürth? Ist es, kommen die gestärkt in die zweite Liga und sind stärker als, sag ich mal, früher? Also, oder war das einfach klar, du musst es ja machen? Das ist so ein bisschen wie diese Diskussion, wie wenn du in der Euroleague spielst, dass du sagst, oh, jetzt haben wir die Dreifachbelastung, aber gleichzeitig wollen alle Vereine irgendwie eine möglichst gute Platzierung. Mhm. Ja, es bringt ein bisschen Kohle, aber
einstelligen Millionenbetrag, ne?
Ist halt die Frage, ob das wirklich Kohle ist, die langfristig den Verein stärkt. Oder ob das nur jetzt mal für eine Saison ganz nett ist.
Okay. Ja, aber das ist ja die Grundphilosophie des Vereins. Es sieht sich Fürth als Bundesligist oder als Top-25-Verein. Wenn du Top-25-Verein bist, willst du im oberen Drittel der zweiten Liga platziert sein. Wenn du da mitspielen willst, das wissen wir alle. Es wird eng, ist voll. Und wenn du dann, keine Ahnung, 10, 15 Millionen mehr auf dem Konto hast, ist das schon der Jahresetat von der Hälfte der Liga.
Ja, genau.
Also, wenn du schlau machst, dann nimmst du das mit.
Aber und das siehst du, dass du nicht ganz so blamabel rausgehst. Ja, diese Frage von Tobi ein. Deshalb meine ich ja, ne? Macht es dann noch Sinn, jetzt irgendwie Laien oder irgendwelche Verträge abzuschließen, die auf die erste Liga zielen, die du wahrscheinlich eh nicht halten kannst, egal was du jetzt machst? Oder macht es nicht Sinn, jetzt lieber schon zu gucken, dass du ein starkes Greuther Fürth für die zweite Liga aufbaust?
Also irgendwie, mir hatte mal ein Mitarbeiter des Vereins gesagt, ein Jahr erste Liga lohnt sich gar nicht so richtig. Weil du ja auch im TV-Geldtopf ja noch, da zählen halt deine ganzen Zweitligasaisons rein. Ab 2 Jahre geht's dann schon los, dass du sagst, okay, jetzt können wir halt anders planen. Und wenn du das dritte Jahr geschafft hast, dann bist du Erstligist. Dann hast du halt das finanzielle Fundament eines Erstligisten. Und dann weißt du auch, wenn du absteigst, habe ich halt 3 Jahre Erstliga noch in meinem TV-Fördertopf und werde dann in der zweiten Liga der Verein sein, der das meiste TV-Geld
gibt. Gibt ja auch Beispiele, wo das, glaubst du, in so Union haben
Union wir Berlin, genau, das ist halt, ne? Union Berlin das Beispiel, halt, dass die jetzt sagen können, wir sind jetzt Erstligist, so in einem dritten Jahr.
Deswegen ist vielleicht für Bielefeld auch dieses Jahr nochmal so wichtig, dass sie jetzt den Klassenhalt nochmal schaffen. Ne?
Und ist auch die Sondersituation wegen Corona natürlich, klar.
Ja.
Bielefeld ist halt wirklich in einem blöden Umfeld aufgestiegen, weil die einfach dann die ganzen Ruhrpott, Stadien.
Ach so.
Bielefeld, weil die ganzen Stadioneinnahmen hatten die ja nicht über die ganze Saison hinweg. Und jetzt geht's ja wieder weg so. Deswegen ist ja auch der Zeitpunkt da entscheidend. Momentan ist halt nicht der geilste Zeitpunkt aufzusteigen.
Tja, das stimmt wohl. Und was wir ganz automatisch gemacht haben, wir haben gar nicht über Gladbach geredet. Ja. Weil man natürlich jetzt bei Fürth immer das Gefühl hat, ja, ey, komm. Also wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass Gladbach ein geiles Spiel gemacht hat und Hofmann ein geiles Spiel gemacht hat, sondern das ist halt Fürth. So, das ist halt leider so ein bisschen das, was da dann immer mitschwingt und die eigene Leistung dann auch so ein bisschen ja, entwertet, klingt zu viel, aber erklärt zumindest mal.
Ja, ich finde es, was am erwähnenswertesten ist eigentlich diese ganze Causa Neuhaus. Da gab es ja tatsächlich, der war ja jetzt bis zu diesem Spiel eigentlich außen vor unter Adi Hütter. Hat das sogar lautstark geäußert in Interviews, was ja schon bemerkenswert ist. Muss man sich auch erstmal trauen. Und gab wohl eine Aussprache. Zack, Startelf, zack, Tor, gute Leistung. Ja, also jetzt muss man natürlich sagen, dass Zakaria, ich glaube, verletzt war oder gesperrt, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall nicht dabei war. Das heißt, das nächste Spiel wird eigentlich interessant zu sein, weil nach der Leistung kannst du eigentlich ein Neuhaus nicht wieder auf die Bank setzen. Ist offensichtlich gibt es gerade drei gute Spieler für, ist eigentlich ein Luxusproblem für Adi Hütter. Aber das fand ich zumindest aus der Ferne zumindest sehr interessant.
Ja. Na klar, ich meine, Neuhaus wurde ziemlich hoch gejubelt, hat Nationalmannschaft gespielt, wurde mit Bayern in Verbindung gebracht. Da war es nur die Frage, wo wechselt er hin, wo verbessert er sich? Und auf einmal ist der Höhenflug beendet, er sitzt auf der Bank. Also das ist ja gegen jeden Trend gewesen bei ihm. Ja. Und klar, dass bei dem, mit dem Selbstverständnis und mit den Plänen, die er vielleicht auch hat, das bei ihm erstmal zu Frust führt. Aber ich finde es halt auch gut von Adi Hütter, dass er sagt, es gibt ein Leistungsprinzip. Und du bist zwar sehr gehypt gerade, du bist ein guter Spieler, aber wenn jemand anderes besser ist als du, dann spielt er. Das ist ja eigentlich genau richtig.
Für mich ist Gladbach so das Enigma, was ihr vorhin so bei Hoffenheim und Leipzig gesagt habt. Weil Gladbach kann 5-0 gegen Bayern gewinnen und dann gegen Bochum sich schwer tun und gegen Hertha verlieren. Da weiß ich noch nicht, in welche Richtung das geht. Weil die ja eigentlich auch, wie sie jetzt gegen Fürth gezeigt haben, spielstärker sind als so ein Leipzig. Also dieses klassische Argument, die können halt eine Mannschaft nicht auseinanderspielen. Das zählt bei Gladbach mit Neuhaus jetzt, der wieder spielt, und mit Stindl und mit Hofmann nur bedingt. Und da ist dann immer die Frage, okay, woran liegt es jetzt, dass sie so wankelmütig sind? Aber ja, gegen Fürth, und wenn Fürth dann auch noch solche Fehler macht, der Pass von Funk da in die Füße von Stindl war es, glaube ich, der völliger Wahnsinn. So, also, ja. Deswegen würde ich jetzt nicht irgendwie aus diesem Spiel irgendwas Großes rausziehen wollen, aus Gladbacher Sicht.
Absolut, machen wir auch nicht. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen weiter. Wir haben nämlich noch einige schöne Spiele. Und zwar zum Beispiel Mainz gegen Köln. Ja, Mainz in Führung gegangen durch Burkhardt, der, seit ich ihn bei Comunio verkauft habe, in bestechendster Form ist und eigentlich immer trifft. Und dann kam Köln aber nochmal zurück durch Özcan. Und zwischendurch muss man sagen, Modest unter großen Schmerzen ausgewechselt. Hoffe, dass es nichts Schlimmes, weil ich ihn mir gerade gekauft habe. Nein, natürlich nicht, sondern weil er einfach ja, so ein bisschen die Kölner Lebensversicherung war und so einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat und für mich personifiziert die Wiederauferstehung des FC ist, ja, weil er war weg vom Fenster, keine Rolle mehr gespielt und jetzt unter Baumgart trifft er, wie er will, und man sieht einfach diese Lebensfreude, diese Lust am Spielen, die Modest transportiert und sicherlich auch die Mannschaft da irgendwie mit ansteckt, und deswegen glaube ich, war das zum einen sportlich, aber zum anderen auch irgendwie so von der Mentalität her ein kleiner Schock für Köln, als Modeste raus musste. Man weiß ja auch nicht genau, wie schwer das jetzt war. Ich glaube, er hat schon leicht eine Warnung gegeben. Aber dennoch kam Köln eben zurück und hat noch einen Punkt holen können.
Ja? Es war einfach denkbar ungünstig für Mainz, die natürlich direkt wahrscheinlich die Devise hat, das 1-0 so lange wie möglich zu halten, zu kontern und das Ding nach Hause zu bringen. Dann fängt er direkt nach der Halbzeit, kriegen sie dann das Tor. Und damit war es dann auch ja, erstmal dahin. Ja, ich weiß, ich werde aus beiden Mannschaften werde ich auch noch nicht so schlau, weil beide sind schon so in dieser Saison, aber das haben wir auch schon über viele Vereine gesagt, so mega gehypt, dann enttäuschen sie wieder so ein bisschen. Was mir halt auffällt, ist, dass so diese ganzen Vereine, die da so irgendwie im Mittelfeld rumtingeln, also Mainz, ich zähle auch ein Gladbach zu, ein Hoffenheim, die Eintracht, Köln, bisschen Hertha, bisschen Augsburg. Das sind alles so Vereine, keiner von denen kann irgendwie konstant Leistung Also das ist eigentlich so das, was sich so wie so ein roter Faden durch die Zeit. Die haben alle schon mal vielleicht bis auf die andere eine richtig gute Leistung gebracht. Und dann wieder schlecht und dann klappen die Sachen wieder nicht und so. Ich, so richtig schlau werde ich aus diesen ganzen Vereinen. Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen, ob Mainz am Ende um die internationalen Plätze spielt oder noch auf den Abstiegsplatz oder so abrutscht, theoretisch. Es ist irgendwie gefühlt alles möglich.
Ich glaube, der Unterschied ist auch, wo sie herkommen, ne? Mhm. Also, dass Mainz eine stark überragende Rückserie gespielt hat und dann man sich den Hintern gerettet hat, das ist ja einzigartig oder fast einzigartig in der Bundesliga-Geschichte gewesen. Das dann zu vorzuführen und irgendwo genau in diesem Mittelfeld mit rumzuschweben, ist dann ja schon recht beachtlich, dass es dann auch jetzt mittlerweile 8 auf Relegation sind. Ich gucke gerade in der Tabelle ein kleines bisschen rum. Ist dann ja auch schon ein starkes Zeichen für Mainz. Bei Köln finde ich, das ist ja das eigentlich eine der Hauptbeispiele, was Eddie, was du eben gesagt hast, mit ein bisschen viel Hype drumherum und dann mal gucken, wo sie am Ende landen. Ich glaube, dieser Hype, der da entstanden ist, ist dieser erfrischende, konsequente Fußball, den sie unter Baumgart gespielt haben. Modest, der auf einmal wieder anfängt zu treffen und statistisch gesehen halt nur 3 von 12 Spielen verloren aus Kölner Sicht. Was im Vergleich zu allen anderen, die direkt dahinter kommen im Keller, dann schon ein entscheidender Unterschied ist. Aber auch da hast du vollkommen recht, muss man mal abwarten, wo sich die Reise hin bewegt. Bisher wirkt es aber so, als ob sie wesentlich gefestigter sind, als sie es noch in den letzten 2 Jahren Bundesliga waren.
Wobei sie auch nur 3 von 12 Spielen gewonnen haben. Das ist denn die Kehrseite
der Medaille. Aber das ist doch das Spielchen mit der Statistik. Jetzt machen wir nicht mal ein Dings kaputt.
Ja, nee, ich würde aber da schon den qualitativen Unterschied ziehen wollen zu Hoffenheim, zu Leipzig, zum Stück weit auch zu Gladbach, dass Köln und Mainz halt eben nicht so gut sind. Also die haben auch nicht den Kader, dass sie jetzt jede Woche spielen können. Wenn sie dann halt mal wenn das Spiel halt Köln gegen Gladbach ist, ist Gladbach der Favorit und nicht Köln. Und wenn Mainz gegen Leverkusen spielt, ist Leverkusen der Favorit und eben nicht Mainz. Und da möchte ich halt dann so für eine Lanze brechen, als dass die gerade Mainz ja wirklich, wirklich gut punktet dafür, dass sie letzte Saison um den Klassenerhalt mitgespielt haben und diese Saison eigentlich dasselbe Ziel vor Augen haben. Bei Köln musst du langsam mal sagen, das ist halt dieses Baumgart-Ding schon ein Stück weit, was wir damals bei Paderborn hatten. Viel Lob. Aber irgendwann muss es auch in Punkte übergeführt werden.
Es wird in Punkte umgeführt. Das ist halt
ja,
das.
Aber sie haben 1 von den letzten 9 Spielen gewonnen.
Ja, aber sie haben, das stimmt, aber du hast recht, es gibt einen gewissen Trend, aber sie haben 15 Punkte und sie haben erst 3-mal verloren.
Ja.
So, und nochmal, Köln, wo kommt Köln her? Das, was Nico gerade gesagt hat. Und ich finde halt, Mainz hat diese sensationelle Rückrunde gespielt und hat diese Qualität, gut, nicht zu 100%, aber zu ausreichender Prozentzahl in die neue Saison gerettet. Da ist eine Substanz da, aber Köln hatte das nicht. Köln und Köln hat eigentlich diese Entwicklung, ja, die Schalke, die Bremen, die der HSV gegangen ist, das ist eigentlich Köln, das ist eigentlich der Kölner Weg. Die müssten eigentlich dieses Jahr runter oder vielleicht werden sie gerettet, weil Fürth und meinetwegen Bielefeld oder so noch ein bisschen schlechter sind, aber sie müssten eigentlich wieder bis zum letzten Spieltag da unten drin hängen. Sie haben sich personell nicht verstärkt. Und was Baumgart da geleistet hat, so, das würde ich auch ungern schlecht reden wollen, weil sie sind punktetechnisch besser als die letzten Jahre das hätten vermuten lassen und sie machen einfach wieder Spaß.
Ja, klar.
Und das ist allein das, dass Köln wieder zum Zuschauen Spaß macht. Was ist das bitte für eine Leistung von Baumgart? Ernsthaft? Ja. Wo waren die letzten Jahre?
Und dazu kommt noch so ein anderer Fakt, wenn du dir diese ganze Tabelle anguckst, Eddie, Frankfurt hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht zuzugucken in den letzten oder diese Saison bisher, weil es nicht mehr der Enthusiasmus ist, den man früher in den letzten Jahren gesehen hat. Das kommt langsam wieder, ja. Da baut sich wieder etwas auf. Aber so fühlt es sich schon in dieser Tabelle eher so an, dass man vielleicht sogar selbst Hoffenheim, Frankfurt, Hertha, Augsburg, Stuttgart, alles so Mannschaften sind, wo das eher so negativ behaftet ist. Und Köln, ich finde zum Beispiel auch Bochum eher mit so einem Gefühl dieses positiven Nichtgewinnens da. Versteht ihr, was ich meine? Dass sich das irgendwie bei denen irgendwie so ein kleines bisschen mehr nach Leben anfühlt, wenn es im Fußball angeht. Und das ist halt das Spannende an diesem Mittelfeld, weil du überhaupt noch nicht einschätzen kannst, ob, ich gehe auch davon aus, dass Köln dann unten drin bleiben wird, ne? Aber wie lange und wie viel Bochum da mitmachen wird, ob Frankfurt sich davon verabschiedet, ob Hertha dann das macht, was sie machen müssen, oder ob wir da ab Platz, keine Ahnung, 12 jetzt einen spannenden Abstiegskampf haben werden.
Es ist ja, habt ihr alle recht, aber dann dürft ihr aber auch in 3 Wochen nicht meckern, wenn sie jetzt 3 Mal miteinander verlieren, unten drin stecken. Und dann dürft ihr nicht die Frage stellen, ja, ist das zu naiv? Weil sie hatten jetzt auch wieder gegen Mainz. gegen Mainz ja. haben sie wieder Chancen liegen lassen, wie blöde in der ersten Halbzeit.
Köln jetzt, meinst du?
Ja, Köln. Duda, der das Ding da aus 2 Metern drüber sammelt oder aus 6 Metern leerstehenden Tor drüber sammelt. Chancen. Ja, klar, aber das kann ja sich schnell drehen. Das können ja die Punkte sein, die nachher fehlen.
Hey, alles andere als Abstieg mit dieser Mannschaft ist einfach ja, ein Erfolg. Nein, die haben letztes Jahr.
Also, ja, on, ich dachte, ich habe ja also vor der Saison auch auf Abstieg getippt, aber ja. in der Liga mit Bielefeld, Fürth und Bochum ist, egal wer du bist in der Bundesliga, ist es nicht selbst, ist es eigentlich, muss Klassenerhalt dein Ziel sein. So.
Ja, natürlich, aber die performen ja auch absolut im Soll. Und natürlich ist Fußball Tagesgeschäft und natürlich kann es sein, dass du in 3 Wochen eine Situation hast, dass sie 3-mal Folge verlieren und dann hat Tobias Escher recht. Aber die haben letztes Jahr Relegation gespielt und haben auch davon profitiert, dass Kiel völlig am Ende war. Und das zweite Spiel dann einfach sind die nochmal komplett kollabiert. So, dass da haben sie, sonst wären die auch weg gewesen. Und sie haben von Schalke profitiert und von Bremen. Ganz ehrlich, ich lasse mir nicht diese positive Betrachtung des FC.
Ja, aber ich möchte nur, dass ihr das dann auch in 3 Wochen noch positiv betrachtet.
Ja, du kannst doch nicht erwarten bei einem Tagesgeschäft wie Fußball, dass ich jetzt zu einer Meinung, die ich jetzt habe, der letzten 12 Spieltage gebildet hat, dass ich die darin.
Aber du musst doch da eine Konsistenz haben. Du kannst doch nicht sagen, mal bin ich der Meinung, dass Punkte wichtig sind. Und mal bin ich der Meinung, dass es schön ist, dass sie schön Fußball spielen.
Ich bin der Meinung, dass ich muss mich diesem unverschämten Angriffen vehement wehren.
Ja, ich bin an deiner Seite. Ich hab Munition in der Hand.
Okay, dann komm.
Das ist doch genau das, was ich gerade sage. Es fühlt sich doch einfach mit in dieser Tabelle mit Platz. Nimm nur Frankfurt und Köln. Beide haben 15 Punkte. Trotzdem fühlt sich Köln, obwohl die eine Abwärtsspirale sind, im Moment besser an als das, was Frankfurt gemacht hat im Verlauf der Saison. Das kannst du nicht wegnehmen, Tobi Escher. Du brauchst Gefühle. Fußball ist Emotion. Wenn du immer nur nach deinen verdammten Statistiken gehst, wie viel Ballbesitz der eine Typ im letzten Drittel der linken Eckfahne hatte, dann wirst du dieses Spiel nie wirklich so lieben, wie es ein Nils Bohmhoff tut.
So, ich verwahre mich gegen die Schärfe, die du da jetzt reinbringst in die Sache. Ich weiß auch nicht, wo du da gerade sitzt mit deinen 3 Weizenbier. Kann man ja nicht sehen, was du da in der Hand hast für Getränke.
Dafür ist er bekannt.
Ging mir jetzt so gesagt nur darum, dass das alles schön und gut ist, aber dass Köln irgendwie, finde ich persönlich, aus dieser Phase mit mehr Punkten hätte rauskommen sollen.
Ja, voll. Und wisst ihr, was da noch eine Sache dazu kommt? Wenn du dich mit Köln-Fans unterhältst, dann haben die ja alle genau das Problem, dass sie selber versuchen, das so ruhig wie möglich zu halten. Mir aber erklären, in der Stadt stand in der Zeitung halt schon wieder Europapokal. Und das ist halt immer das Problem, was Köln dann im Zweifel in die Kniescheibe schießen kann, irgendwann in der Saison.
Ich habe noch nie einen nüchternen Köln-Fan getroffen.
Hast du noch nie?
Naja. Ja, danke Nico für deine Unterstützung. Rohan hat geliefert. Oder? Finde ich gut. Wir haben noch ein Spiel. Leverkusen gegen Bochum, über das ich noch ganz gerne sprechen wollen würde. 1:0 hat Leverkusen.
Gleiches Beispiel übrigens. Entschuldigung.
Nee, sag.
Ich finde aber Bochum, ich mag das. Ich mag, wie die Fußball spielen. Tobi kann mir erklären, warum sie zu Recht verlieren und warum das alles nicht funktioniert. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die gehen so jede Woche mit dem, so, das ist alles nur noch mal zu groß für uns hier, aber wir zeigen es einfach den Großen und machen mit. Und spielen ja euphorisch, haben Chancen, sind eigentlich auch dabei und verlieren wahrscheinlich trotzdem verdient 1-0. Und kann sich nichts dafür kaufen.
So verdient war das gar nicht.
War das nicht? Erläuter das.
Naja, Bochum war eigentlich nicht so schlecht. Also also das Tabellenbild, was wir hier sehen, dass Bochum so ein bisschen sich von dieser anderen Truppe, ne, du hast ja gerade gesagt, in der Liga mit Fürth und Bielefeld und Bochum muss man vom Klassenerhalt sprechen. Das stimmt natürlich auf dem Papier, aber Bochum würde ich da fast schon aus dieser Aufzählung rausnehmen, weil die doch noch mal einen deutlichen Schritt weiter sind als ein Bielefeld und ein Fürth, meiner Meinung nach, bislang. Und das haben sie auch gegen Leverkusen gezeigt, wo sie die ganze Zeit gut mitgehalten haben. Und haben halt direkt am Anfang diesen Gegentreffer gehabt. Und den sind sie. Und das war halt dann schwer für Bochum. Es ist natürlich super undankbar, wenn du gegen Leverkusen, gegen die vermeintlich stärkere Mannschaft, direkt 1-0 hinten liegst. Aber Leverkusen hat dann auch nicht mehr viel hingekriegt gegen Bochum. Also, das kann natürlich auch daran liegen, dass bei Leverkusen auch noch nicht so rund läuft. Diese Saison haben wir auch jetzt hier schon 50.000 Mal drüber gesprochen. Aber man muss da auch ein bisschen Respekt zollen, den Bochumern. Die haben das gut gemacht. Und es wird nicht einfach. Freiburg, glaube ich, als nächstes gegen Bochum. Ist auch kein Walk in the Park.
Ja, bei Leverkusen kommen so langsam die Verletzten dann auch zurück. Insbesondere Schick, der natürlich in bestechender Form war vor seiner Verletzung, wird da zurück erwartet. Der wird auch, glaube ich, die Balance da nochmal bei Leverkusen verändern. Und vielleicht ist das auch dann so ein dann der Moment, wo so ein bisschen die kleine Leverkusener Krise auch enden kann.
Ja. Ja, ich habe keine Minute gesehen von dem Spiel, deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Aber es ist ja schon interessant, dass sie mit Wirtz Adli anfangen im Sturm, weil sie einfach niemanden mehr haben, der vorne drin stehen kann.
Lario auch verletzt.
Ja.
Ganz genau.
Und im Stil einer Mannschaft, die da oben steht, können sie auch schnell theoretisch, also A, früh führen, ist natürlich tot fürs Spiel und dann können sie auch früh ein zweites machen, dann ist ein Deckel drauf. Mhm. Aber dieser Enthusiasmus, mit dem Bochum sich die ganze Zeit mit Mann und Maus dagegen wehrt, in dieser Liga halt das zu machen, was Fürth macht, macht mir jede Woche immer so ein bisschen Freude zuzugucken. Und insofern, also ich finde es schade, dass sie da nicht zumindest noch einen Punkt mitgeholt hätten, weil den sie fürs Engagement wahrscheinlich verdient hätten. Und wenn man dann zum Beispiel die Situation sieht, Nils, nimm sie an, Bundesliga-Überleitung, dass selbst der Videobeweis einen Elfmeter nicht gibt, obwohl er eigentlich einer ist, ist dann traurig, wenn du halt unten im Keller stehst.
Ja, so tief im Keller steht Bochum ja gar nicht. Also wenn man auch die Erwartungshaltung wieder mit einbezieht, sind sie auf Platz 13 mit 13 Punkten. Das ist natürlich jetzt noch nicht aus dem Gefahrenbereich raus, aber es ist im Soll für einen Aufsteiger. Und ja, sie haben bislang so schon ein paar Vereine hinter sich gelassen, die man eigentlich eher vor Bochum erwartet hätte. Vor allen Dingen, glaube ich, also von daher glaube ich, wenn Bochum so weitermacht, so weiter punktet, vor allen Dingen auch, dann haben sie gute Chancen, auch am Ende der Saison die Klasse zu halten. Und wir müssen jetzt die Saison bereits beenden. Diese, was auch immer, die Show ist vorbei, wollte ich eigentlich sagen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir machen natürlich noch eine schöne Sendung zur Bundesliga. Nico hat es ja gerade gesagt. Ja, also schaut euch das auf jeden Fall auch an. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche.
Nächste Woche.
Zur selben Zeit.
Beziehungsweise bei Bundesliga.
Am selben Ort. Bei Bundesliga. Macht's gut, bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.
Bundesliga wird präsentiert von LG OLED Evo.